Wir haben aber, Peter, ich meine, wir haben noch nicht mal angefangen so richtig und haben schon ein Intro auf Band, oder?
Ja, gut, dass wir keine Intros mehr haben.
Ja, da muss man wieder eins machen. Also ich meine,
eigentlich hätten wir jetzt singt, eins.
Wenn der Tax was
singt. Es ist sogar auf Band. Wenn ich viel Lust habe, wenn ich dran denke, dann bauen wir das ein. Dann kann der Tax ein bisschen mitsummen zu unserem eigenen Intro. Hallo zur Geekzone. Heute mit dabei der Philipp.
Morgen, Abend, Mittag, was auch immer.
Und der Christian.
Hallo, und ich habe ein dringendes Anliegen. Ich soll auf Bitten meiner Tochter Sie herzlich grüßen. Hallo, liebe Nelly.
Oh, süß. Und dann stellt euch jetzt drauf ein, da ist jemand so richtig on fire heute, der Tax.
Guten Tag und schöne Grüße an die Nelly.
Das war jetzt aber sehr zurückhaltend. Der Tax hat gerade in der Pre-Show ein Feuerwerk abgefeuert, sagt man das so? Nee,
abgebrannt. Da wird er sagen, der Tax war ja nett, aber du warst der Cringe, Papa.
Und meine Wenigkeit, der Peter. Und ich finde es gerade total schön, wir haben den ersten richtigen Gruß, direkt im Grußwort einen Gruß. Wow. Macht man das überhaupt? Ist das überhaupt professionell?
Ich weiß ja nicht. Grüßen.
Aus dem Christian, du hast einen großen Fehler gemacht.
Thomas Heck gesagt im ZDF.
Ich finde, du hast einen großen Fehler gemacht. Du hättest es am Ende machen müssen und immer nur kurz andeuten, damit man auch bis zum Ende hört, weil jetzt kann sie ja direkt abschalten.
Na, sie hat schon gesagt, wenn sie es nicht am Anfang macht, dann hört sie es nicht.
Okay, das ist natürlich auch eine Drohung.
Wir können auch mal Zuhörer grüßen, wie die Lena zum Beispiel. Die fehlen jetzt echt hier so ein paar Live-Leute. Ja? Lena, wo bist du?
Der Fuel kommt sicher auch noch gleich rein. Und der ein oder andere
ist auch schon im Start. Als allerherzlichst gegrüßt.
Absolut.
Todes Respekt.
Und alle anderen Respekt, dass es euch das gibt.
Genau. Wir müssen mal schauen, wie Zuschauerzahlen sind am Set. Auch gut.
Das Geile ist bei den Live-Hörern, das sind die einzigen, die ja wirklich das ungeschnittene Material bekommen, was wir alles rausschneiden jedes Mal.
Eigentlich 80% sind da reduziert.
Wahnsinn. Wir müssen mal so einen Director's Cut oder sowas raushauen.
Gehen auch die ganzen Plattenpreise hoch wegen uns.
Ja. Meine Fresse. Ja, ihr merkt, wir sind motiviert. Wir haben lange nicht gelabert. Wir haben es echt eine Woche verschoben jetzt so. Wir haben ja so gutes Regelmaß, aber wir haben einfach mal eine Woche verschoben. Und das merkt man, dass sich das aufgestaut hat beim einen oder anderen hier. Richtig, richtig krass. Dann würde ich sagen, wir legen direkt los. Und der Tag sagt uns, warum er so fröhlich ist und was er denn gerade schon so Schönes trinkt, was seine Laune vielleicht auch noch gehoben hat.
Ich wollte schon mit dem Content loslegen. Ja, gut, dass du mich an die Struktur erinnert hast. wie ich gesagt habe, wir haben hier im Haushalt viel zu viel Bier gekauft. Ich glaube, mindestens 4 Flaschen oder so. Und jetzt muss ich echt die letzte Flasche vom Sommer sozusagen vernichten. Ich glaube, ich habe noch eine im Schrank. Es ist ein Weißbier-Zitrone und diesmal wirklich alkoholfrei, weil ich schon mal daneben gegriffen hatte und das war dann mit Alkohol. Das ist ja nicht gesund. Also hier ein bisschen ASMR-Track live öffnen. Ich hoffe, das wird nicht weggefiltert.
Okay, der Tax öffnet jetzt sein alkoholfreies Radler.
Ja, genau. Und das wäre jetzt wirklich die Challenge, jetzt hier die Audiokompression mal auszuschalten. Ja,
es wird relativ viel gefiltert. Aber ach, mach mal.
Schalt's aus.
Eine Flasche.
Jetzt schalte ich es wieder ein. Das war natürlich nur die Flasche.
Deine Flasche stöhnt, wenn du sie aufmachst.
Kannst du nochmal so stöhnen, Tax, bitte, wie beim Flasche öffnen. Das war ja sexy, wird es heute nicht mehr, ne?
Das wird nicht mehr besser.
Aus dem Chat kommt, dass das Stöhnen hat mich verstört. Ja, nicht nur dich, Weekend Warrior aus dem Chat.
Also ich hatte schon, Prost. Wenn heute Samstag wäre, dann könnt ihr.
Ich habe es weggelacht. Ich habe es einfach auf die Flasche geschoben.
Natürlich, es war ja auch die Flasche.
Okay, Tax, das ist das Einzige, was du dann trinkst. Schaffst du das schon? Ist das nicht zu viel für dich dann? Zu viel?
Ja, ihr bremst mich dann ein. Also ihr merkt es ja schon. Ja.
Okay, und das sind dann die vier Flaschen Bier, die ihr im Mai gekauft habt, die sind jetzt dann weg, oder wie?
Ja, aber nee, wahrscheinlich ist noch was im Schrank da und ich habe hier noch ein Spezi, das ist aber original im Kühlschrank noch gebunkert, ja, weil es wird vielleicht eine längere Folge heute trotzdem.
Nein, weg, wir dürfen nicht so lange.
Ja, dann ich gehe weiter an den nächsten.
Ja, wir haben schon wieder das Feedback bekommen, dass wir zu lange Folgen machen. Ich finde das absolut, die Länge ist doch nicht entscheidend, sondern der Content. Wenn der Content.
Das sagen halt auch nur die mit Content.
Okay. Ja, gut, und unsere Folgen sind halt lang, ne? Philipp, was trinkst denn du?
Wir machen einfach weiter. Also ich habe heute ein bisschen übertrieben. Das ist mir aber gerade erst aufgefallen, als ich das Bild von meinen Getränken angeguckt habe. Ich war ein bisschen übermäßig mutig. Also im Moment trinke ich eine Bayerbacher Strandweiße aus der Simseer Braumanufaktur.
What the fuck?
Ja, krass, okay. Pass mal auf,
Du das wird aber echt exotisch langsam.
Wenn du jetzt kein Bergfeldbräu hast, dann ist es aber schon zu.
Ja, das Bergfeldbräu steht noch für Notfälle im Kühlschrank. Ich habe nämlich auch noch von Crew Republic das Iron Maiden Trooper Progressive Lager.
Geil.
Ey, du hast diese Baltic Triple und Baltic Ale ja da aufstehen. Die sind voll stark.
Das habe ich gerade auf dem Bild auch gesehen, dass die 9,5 und 7,5% haben. Deswegen werde ich die vielleicht unauffällig heimlich gegen den Bergfeldbräu
austauschen. Oh, und was hast du denn da rechts stehen? Das ist ja besonders schön.
Das rechts ist besonders hübsch, was ich hier noch angedeutet habe, ja. Das war mal. Da muss ich nochmal ganz öffentlich dem lieben Christian für dieses wunderbare Geburtstagsgeschenk danken.
Erzähl, was ist denn das? Weil wer jetzt gerade hört, der sieht ja auch nicht, was du hier im Chat
schon gepostet hast. Das ist ein Kalender mit 365 epischen Metal-Alben-Covern. Geil. Und dem dazugehörigen Spotify-Link zu diesem Album. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie viele davon ich denn tatsächlich zu meiner CD-Sammlungszeit auch besessen habe. Mhm. Und was man da wieder für alte Sachen mal wieder zu hören kriegt, die ich seit 100 Jahren nicht mehr gehört habe. So beim Durchflippen habe ich schon gesehen, da sind echte Klassiker dabei. Ja.
Und man muss dazu sagen, The Art of
Metal Covers.
The Art of Metal Covers. Das ist Volume 2 und ich habe mir nämlich Volume 1 gegönnt. Und der Fips und ich habe schon ausgemacht, jeden Tag schicken wir uns gegenseitig unsere Covers zu mit dem entsprechenden Spotify.
Süß. Mach doch da direkt im Discord einen Channel und postet die da rein.
Das wollte ich jetzt so fragen. Also wenn da Bedarf daran steht, und liebe Hörer, bitte Feedback, wir machen das sofort.
Mach das doch. Dann gibt es hier einen Metal-Cover.
Content.
Voll gut. Ja, das machen wir. Boah, krass. Okay, also du hast auf jeden Fall Bier am Start, Philipp. So kann man es mal subsumieren.
Ich habe auch noch zwei oder drei Flaschen Bergfeldbräu im Kühlschrank.
Und da denke ich mal, dass ein Christian jetzt auch mit einsteigt in den Reigen des Bieres.
Ja, genau, das mache ich auch. Da freue ich mich, nachdem ich aber vorgestern schon mein ganzes hier Wunderbräu getrunken habe, ist jetzt nur noch Meistersud übrig.
Deswegen,
ich habe ein Wildbräu Meistersud Festbier.
Der ist aber lecker.
Das hoffe ich. Werde ich jetzt probieren.
Hast du da auch zu viel Bier gekauft und musstest jetzt...
Nee, leider nicht.
Bewegen die sich alle preislich im ähnlichen Rahmen oder gibt es auch echt so Premium-Bier ab 5 Euro die Flasche? Oder ist das alles so
im ganz normalen...
Meins ist echt Standard-Helles, eigentlich nur aus dem normalen Getränkemarkt.
Ja, diese ganzen Craft-Biere halt, ne, die sind immer irgendwie teurer. Ja,
aber das gibt's nicht wie beim Wein so, boah, krass, eine 10-Euro-Flasche, gell? Eigentlich nicht.
Also habe ich aber auch schon mal so Craft-Bier-Zeugs gesehen, aber ob es das dann wert ist, ist die große Frage. Aber die vom Philipp haben ja sogar noch so Papier außenrum und so, die sind ja auf edel gemacht.
Ja, ich weiß nicht, ob die so wirklich gut sind. Ich habe da schlimme Zweifel. Ich meine, die kommen von Rügen.
Ja, das sind Rügen. Ja, ich habe da mal eins von denen schon getrunken. Ich glaube sogar dieses Baltic Ale. Also es ist halt ein Ale. Ich glaube aber nicht, dass sie mir als besonders gut im Kopf geblieben sind. Aber ich bin ja sowieso ein absoluter, wenn es um Getränke geht, bin ich ja ein wirklicher Kenner und ein Feinschmecker. Ne, Philipp, wie du weißt.
Ja, absolut.
Deswegen habe ich nämlich hier heute auch eine gelbe Dose Energy Drink.
Oh nein.
Tropical Exotic, genannt Gönnergy. Ich glaube, wir haben darüber schon mal gesprochen.
Oh Gott.
Und ich habe mich da so reingetrunken. Ich habe mich da so reingetrunken. Und ich kann das negative Urteil, also ja, süß. Okay, ich habe immer wieder gehört, die sind so süß, diese Gönnergy-Energies.
Aber das sind die Energy-Drinks.
Aber welcher Energy ist nicht süß? Das ist halt die nächste Frage, die ich da stelle.
Ich fand den Nachgeschmack furchtbar. Ich bleibe dabei, der Nachgeschmack.
Ja, also der gelbe ist für mich wirklich das Highlight. Der blaue, den mag ich nicht so gern wie den gelben, aber den trinke ich auch gern. Und der rote, jetzt pass mal auf, der rote ist eigentlich richtig eklig. Sind wir ganz ehrlich. Der rote ist ja so Raspberry Cheesecake, glaube ich. Raspberry Cheesecake. Aber jetzt pass auf. Na. Der ist eigentlich eklig. Aber wenn du Bock hast auf eine Süßigkeit und sagst, ich würde jetzt gerne irgendwas Süßes essen, irgendwie irgendwas Ungesundes Süßes.
Dann fehlt den Gummibärchen, der Zucker
dann
oder
trinke
wie?
Ich, dann trinke ich diesen Raspberry Cheesecake und das Faszinierende dabei ist, dass mein Hirn aus dem diesen künstlichen Erdbeergeschmack macht. Warum auch immer Erdbeer? Weil es ist ja Raspberry Cheesecake, aber für mich schmeckt der, kennt ihr diese Erdbeer-Gummibären? Das sind so ganz knallrote.
Ja,
so ein bisschen. Und diese Energy schmeckt so wie die. Mhm. Und den trinke ich hin und wieder mal als Süßigkeit sozusagen. Mhm. Weil die muss man ja sagen, die Gönnergy sind zumindest alle zuckerfrei.
Ach so.
Dafür ist da. Ja, die sind alle zuckerfrei. Da ist irgendwie so halt eine typische.
Irgendwas anderes ungesund.
Acesulfan, sonst was Mischung drin. Kein Aspartam zumindest.
Acetoxycholon.
Acesulfan, Sucralose.
Ja, auf jeden Fall. Irgendwas muss er halt heute noch nicht wissen, dass es krebserregend ist.
Ich trinke auf jeden Fall den gelben echt gern. Und ich trinke jetzt hier halt diesen 0,5er Energy. Werde also bald so aufgedreht sein wie der Tax. Wenn der Tax dann langsam runterfährt, dann geht es bei mir erst richtig los.
Und denk, die Dose macht das Gift.
Genau. Ich trinke jetzt noch einen Schluck.
Ich fand den Tropical auch nicht schlecht, aber dieser Nachgeschmack, der ist schon arg.
Krass, den schmecke ich irgendwie nicht mehr, weil ich trinke ja seit Jahren eigentlich keine, wenn ich gesüßte Getränke trinke, dann nicht mit Zucker. Und ich glaube, ich schmecke das einfach nicht mehr, den Süßstoffgeschmack.
Nee, ich glaube, das ist kein Süßstoffnachgeschmack, also für mich nicht, weil ich trinke auch immer hier den Spezi Zero inzwischen, weil sonst habe ich hier 5 Liter Zuckerplörre am Tag im Magen am Ende. Mhm. Und da habe ich auch keinen Nachgeschmack bei. Aber bei dem Zeug habe ich einen tierischen Nachgeschmack.
Ist irgendwie Geschmackssache auf jeden Fall. Ich habe mich reingetrunken und ich finde den eigentlich ganz lecker. Und trink den heute. Dann noch ein bisschen Wasser. Ich habe heute gar kein Bier. Ich bin heute so wie der Tax. Ich sage jetzt auch wieder Tax. Alkohol ist ungesund, liebe Kinder. Und falls hier Christian, deine Tochter, noch zuhört, Alkohol ist ungesund, liebe Kinder. Ja. Deswegen trinken 50% der Geekzone heute alkoholfrei. Mhm. Ne, Tax? Wir sind halt echte Vorbilder. Von,
ja.
Echte Vorbilder. Wahnsinn.
Responsibility und so, ja.
So, bevor wir jetzt in den richtigen Content reingehen, muss ich jetzt eine Sache unbedingt loswerden. Wir haben es letztes Mal, glaube ich, so noch als letztes Thema nachgeschoben, bevor wir dann wirklich zugemacht haben. Da haben wir doch nochmal kurz drüber gesprochen, dass es gerade so eine Aktion gibt, die deutsche Retro-Gamer zu retten, beziehungsweise nicht unbedingt deutsche Retro-Gamer, sondern vielleicht einen Nachfolger auf den Weg zu bringen und den Jörg Langer, ne, Chefredakteur, war der schon von der Retro-Gamer Deutschland, glaube ich, ne? Der hat eine Initiative gestartet und wollte einfach mal schauen, gibt es genug Interessenten, dass es die Möglichkeit gäbe, vielleicht das Magazin in irgendeiner Art weiterzuführen, weil die letzte Ausgabe der offiziellen deutschen Retro Gamer erscheint ja jetzt am 9. November. Christian, wir kriegen das Magazin bald. Wir sind ja stolze Abonnenten. Die soll ganz cool sein. Ich glaube, die machen da noch Rückblick und sonstiges. Die machen, glaube ich, eine schöne raus, Ausgabe. Ja. Genau, und dann haben wir ja aufgerufen, geht doch mal auf die Webseite, wenn es euch interessiert, macht doch mit bei der Umfrage, vielleicht seid ihr auch interessiert in Zukunft an einem Abo. Je mehr da valide Infos geben, desto wahrscheinlicher wird es, dass die das Ding fortführen können. Und jetzt kam, 2 Stunden vor der Aufnahme heute, kam das neue Mail-Update. Und was soll ich sagen? In den ersten Sätzen kommt bereits raus, dass sie es irgendwie geschafft haben, beziehungsweise der Jörg Langer es geschafft hat, nach vielen Gesprächen und Reisen nach Great Britain und nach Gesprächen auch auf der Buchmesse in Frankfurt, dass er und wahrscheinlich zusammen mit den anderen, die sind ja alle selbstständig, die da sozusagen, oder freie Autoren, sie haben es irgendwie geschafft, die offizielle Lizenz für die deutschsprachige Retro-Gamer von diesem Future PLC Verlag, Future PLC ist der Verlag, zu bekommen. Also sie haben da wirklich anscheinend hart verhandelt, haben irgendwie jetzt diese Lizenz bekommen, haben dann auch natürlich über mögliche Verkaufszahlen und so weiter gesprochen. Und es gibt sogar schon ein Datum, am 16.02. kommt die erste Ausgabe der neuen deutschen Retro-Gamer, eigentlich mit derselben Besetzung. Es sollen sogar noch ein paar Autoren dazukommen, ziemlich cool. Und da können wir uns freuen. Und vielleicht hat die Geekzone ja durch den letzten Cast noch das Zünglein an der Waage hier gebracht und deswegen genau. Geht das jetzt.
Was für eine gute Tat, ja.
Es wird auch eine Webseite geben und ab November, November oder Anfang Dezember kommt der nächste Newsletter und dann wird es auch möglich sein zu abonnieren.
Zu abonnieren, ja, blind.
Blind. Und ich werde schauen, dass ich das höchstgrößte Abo, ich nehme von mir aus digital und Print, weil das Geile ist, sie machen in Zukunft digital, sie machen Print und sie machen sogar immer noch dann Kioskverkauf, was ich krass finde, dass sie sich das antun, aber das war irgendwie ein Herzensanliegen und ich kann mir auch vorstellen, dass sie vielleicht ab einem gewissen Punkt auch sagen können, je nachdem wie das Projekt läuft, okay, jetzt läuft dann Kiosk vielleicht doch mal aus und wir machen nur noch Abo oder sonstiges, aber erstmal zum Start, volle Palette, Originallizenz, voll geil. Also ich freue mich.
Die Lizenz war mir nicht wichtig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil diese ganzen übersetzten Inhalte, die aus England dann kommen,
ja.
Ich meine, was du halt merkst, ist, was sie geil machen, die fügen eine persönliche Note hinzu und die fügen halt dann aber auch so, was die deutsche Presse dazu gesagt hat, hinzu. Und das finde ich halt geil. Ja. Die machen nicht nur eine blinde Übersetzung. Aber manchmal vom Inhalt siehst du halt schon, das ist sehr viel Spektrum-Sachen und Zeug, die halt oder Sinclair, die halt in England super erfolgreich waren, aber bei uns halt echt keine Rolle gespielt haben.
War mir jetzt auch nicht so wichtig mit der Lizenz, aber das für den Jörg Langer war es enorm wichtig.
Immer viel geiler Content. Ja, genau. Ja. Macht halt schon was, vielleicht dann doch was aus.
Ja,
wie gesagt, mir wurscht mit oder ohne Lizenz.
Wird so abonniert oder ich werde das so abonnieren. Ich werde das so rein abonnieren. Vielleicht fällt mir noch jemand ein, dem man das als Geschenk-Abo noch machen kann. Machen sie gut. Dass sie da, ich werde da so rein abonnieren. Ich werde da von mir aus zweimal rein abonnieren.
Dann kleben aber die Seiten so.
Abonnieren. Naja, auf jeden Fall, die machen es noch vor Weihnachten. Ich glaube, da wird es auch ein Geschenk-Abo oder sowas geben, mit Sicherheit. Passt ja dann vom Zeitrahmen sehr gut. Ja. Vielleicht kriegen ja der Fips und der Tax auch einfach noch so ein Abo, auch wenn sie es eigentlich gar nicht wollen.
Ja. Yeah.
Ja, für mich alten Retro-Gamer ist das ja quasi.
Eben. Ich schaue auch die ganze Zeit irgendwelche YouTube-Retro-Sachen an, furchtbar. Welche Peaks und
Pokes. Beim Tax ist halt, Retro, wenn ein Spiel ein halbes Jahr alt ist, ne?
Also ja.
Ja, auf jeden Fall geil. Ja, und bin gespannt aufs nächste Update und dann abonnieren. Und jetzt jeder, der auch abgestimmt hat, dass er das ja kaufen würde und abonnieren würde und sonst was, jetzt macht das bitte. Taten folgen lassen, ne? Ganz wichtig.
Genau.
Geil. Das muss ich loswerden, weil wir das letzte Mal noch so nachgeschoben haben und jetzt kam dann wirklich kurz vor Aufnahme dieses Update. Sehr schön, sehr erfreulich. Ja, dann bevor wir zu einem ganz wichtigen, großen Part kommen, und zwar wird der Christian heute natürlich von seinem Horror-Oktober berichten. Na, es gab wieder einen und ich bin gespannt, ne, Christian, wir sind alle gespannt, auch wie gut er war und so und was du empfehlen kannst, was du nicht so empfehlen kannst. Aber bevor wir da reingehen, es gab noch ein Real-Life-Event. Wir haben es geschafft. Ja, wir vier haben uns mal wieder im echten Leben getroffen, um dann in virtuelle Welten abzutauchen. Das sind wir auch geil. Ne? Da treffen wir uns mal und dann gehen wir zusammen ins Kino. Ist schon auch interessant.
Weißt du, was das Geile ist? Ich hatte es fast verdrängt, also bis auf euch. Aber
nein, ich habe es auch.
Ja, weil also der Punkt ist folgender. Ich will auch gar nicht so viel sabbeln, weil ich finde auch, der Tax sollte jetzt die Bühne bekommen, weil der Tax hat es nämlich organisiert. Ne? Der Tax hat es organisiert. Unser Ziel war ja eigentlich, nachdem ich den Mega-Fail geleistet habe und einen D-Box-Film geschaut habe, bei dem D-Box deaktiviert war, war unser Ziel eigentlich, dass wir zusammen ins Kino gehen und dann mal wirklich einen Film schauen mit diesen D-Box-Sitzen, die wackeln und vibrieren und sonst was tun. Der Film war uns da eher nicht so wichtig. Allerdings lief zu der Zeit ja ein Film, der zumindest erstmal einen ganz guten Anschein gemacht hat, oder zumindest so war, dass wir sagen, okay, der könnte ganz cool sein. The Creator. Aber Tax, erzähl doch mal, wie war es so? Wie war es so, D-Box zu reservieren und wie war dein D-Box-Erlebnis?
Voll, ja, genau. Ich hatte ja schon ein paar Mal vom Kino-Erlebnis geschwärmt, wo ich dachte, okay, das ist jetzt Kino mit schöner Qualität, tollen Projektor und extrem gutem Sound. Und wollte euch das nicht vorenthalten, hatte aber damals ja gar nicht diese D-Box-Sitze gebucht. Und ich habe mich auch megamäßig auf den Film gefreut, weil Mich hat der Trailer von The Creator total angesprochen, ja, also die Menschheit, ich denke, irgendeine Atombombe in Los Angeles gezündet und man kämpft quasi gegen die künstliche Intelligenz und will die verbieten und jetzt sozusagen komplett ausrotten. Also eigentlich super spannendes Szenario.
Ich habe die Story schon wieder vergessen.
Ja, ja, ein paar Sachen haben mich natürlich da auch richtig, richtig abgelenkt beim Film, aber jetzt erstmal so zum Kino-Setup. Und dann war ich mega stolz, weil ich euch dieses Kino gezeigt habe, schön mit LED-Beleuchtung. Und der Trailer fängt an, wo dann dieses Ultimate und Dolby Atmos dargestellt wurde. Und in allen Trailern, die ich bis jetzt immer gesehen habe, zu diesem Sound- und Bildsystem, kamen die Stroboskope zum Einsatz. Ja, da ist dann so, ist man im Dschungel gewesen, so im tropischen Urwald und mit Regen und dann blitzt es von der Decke und nichts ist passiert. Und dann dachte ich, oh, hoffentlich gehen überhaupt die Sitze. Aber die Sitze haben sich dann aktiviert.
Das wäre der Oberfail gewesen. Stellt euch mal vor, wir gehen ins Kino, machen so ein Event raus und dann haben wir wieder kein D-Box aktiv.
Ja, wäre der Tax schuld gewesen, ne?
Ja, also wie immer, genau.
Das ist schon thematisieren gewesen.
Und ich glaube, man kann sich nicht beschweren, wenn sich Leute darüber aufregen, dass die Sitzheizung nicht stark genug funktioniert. Also diese Sitze haben, glaube ich, was waren es, 3 Stufen in der Stärke, konnte man es konfigurieren. Das heißt, die bewegen sich nach vorne, nach hinten, nach links und rechts. Und ich denke, man kriegt dann auch so noch dieses taktile Feedback da, wenn hier irgendwie ein Dinosaurier oder eine Granate irgendwo einschlägt. Naja, und so ist dann der Film gestartet mit einem D-Box-Track. Wahrscheinlich haben sie irgendwie so ein Audio-Branding im Hintergrund. Wobei wir das auch mal recherchieren können, wer denn diese D-Box-Audiospur macht, weil ich glaube, das ist nicht vom Film selber, oder? Das ist dann so wie so eine Art Nachvertonung. Genau, dem ist wahrscheinlich schon ganz übel, hat schon so ein ganz grünes Gesicht, weil er den ganzen Tag die Filme da vertonen muss oder das taktile Feedback einbaut.
Du meinst, das geht teilautomatisiert und dann gibt es so ein paar Szenen, wo sie dann extra was einbauen.
Ja, es ist definitiv. Ich würde vermuten, dass das irgendwie automatisiert funktioniert anhand der Tonspur oder sowas.
Ja, die Vibration ist Tonspur.
Wahrscheinlich setzt sich dann irgendwann noch mal jemand in so einen Testsessel oder mehrere Leute und probiert es aus und
korrigiert. Das bewegt sich ja manchmal auch zu Kamerafahrt.
Genau. Bei dieser Kamerafahrt am Anfang.
Nicht allein über die Tonspur, also ich meine über Audio.
Stimmt, ist aber natürlich was du inzwischen auch automatisieren kannst. Das
haben wir heute auch schon ganz gut hinkriegen, glaube ich mal.
Naja, auf jeden Fall hat das Ding sich zum Film bewegt und vibriert, gell?
Ja, und der Effekt war für mich einigermaßen beeindruckend. Da ein kurzer Rückblick von vor knapp 60 Jahren, als ich das erste Mal auf der Wiesn war mit meinem Vater. Da gab es diese riesengroßen 3D-Kinos. Eigentlich war es, glaube ich, gar nicht 3D. Doch, das war mit 3D, die in so eine Kugel projiziert wurden.
Ah, das gibt es in Las Vegas jetzt auch.
Ja, genau, das gibt es heute so ein bisschen in Magnitudes größer. Und da habe ich schon als kleiner Bub, wie alt war ich da? 4, 5, 6, habe ich es nicht geschafft, obwohl ja sozusagen nur Optik geboten war, da frei stehen zu können. Also mich hat es da umgehauen. Also ich musste mich irgendwie an einem Geländer festhalten, weil dieser 3D-Effekt oder dieser Rundum-Effekt so stark war, dass mein Gleichgewichtssinn oder das Gehirn das quasi nicht richtig verarbeiten konnte.
Hättest du so ein Armband gebraucht wie der Fips für seine Mutter?
Wahrscheinlich so ein Magnet oder so, genau. Oder genau.
Also Keks und das Armband kommt noch.
Rechtsdrehenden Joghurt oder so.
Keks und das Armband, wir haben es alles auf der Liste, es kommt noch, aber dauert noch.
Und naja, dann startet der Film mit seiner Intro und was machen immer die Regisseure? Sie setzen den Kontext, dass man eben von außen so irgendwie so einen Helikopterflug übers Meer sieht, dass man einfach sieht, so sind wir jetzt hier gerade in Asien oder New York, Los Angeles. Und da merkt man schon, wow, das bewegt sich mit diesem virtuellen Hubschrauberflug quasi mit. Und ich habe sofort kontrolliert, mir ist das schon fast zu intensiv. Also ich hatte es, glaube ich, auf der höchsten Stufe aktiviert, in der Annahme, ja, um Gottes Willen, hoffentlich ist das jetzt nicht zu harmlos und da spürt man gar nichts. Aber ich habe es extrem schnell runtergeregelt, ja.
Ich hatte es 3 Minuten auf der höchsten Stufe. Mhm. Also es gibt 3 Stufen und ich habe es sofort auf Stufe 1 gestellt.
Ja, ich habe es auch ziemlich schnell runtergedreht. Ja.
Und vielleicht gewöhnt man sich dran. Also der Effekt am Anfang ist relativ stark und es war dann eher nicht cool, sondern eher so leicht unangenehm. Also ich komme sehr gut klar, wenn quasi irgendein Einschlag ist oder quasi eine Kampfszene, dass man diese Vibration spürt, vielleicht auch links, rechts. Aber dieses virtuelle Autofahrt, mei, da vielleicht bin ich auch aus dem Alter also
das
raus.
Ist mir auch, das ist mir so ein leichter Fips durch den Magen, muss ich auch sagen.
Ehrlich? Das okay. Das hat mir gar nichts ausgemacht. Fand ich komisch, und fand ich witzig.
Das Schlimme war aber,
ein Armband dran gehabt.
Was der Tax dann toll, also das heißt, das fand ich scheiße und das, was der Tax toll fand, fand ich scheiße, weil bei jedem Einschlag habe ich gedacht, der Hintermann tritt mir mit dem Fuß gegen den
Sitz. Christian, wir hatten dieselbe Assoziation, ja? Wir hatten dieselbe Assoziation. Ja. Ich wurde jedes Mal, also das hat sicher einen halben Film gedauert, wurde ich aggressiv, weil ich dachte, mir hat jemand hinten gegen den Stuhl gekickt.
Ja, das hatte ich überhaupt nicht, ja.
Ganz genau.
Unterbewusst so, ja, Kruzifix, ja, was ist denn das jetzt? Ja, was macht der da?
Ja. Also, um es mal so zu sagen, die Implementierung und Ausführung von diesen D-Box-Sitzen, das ist wirklich gut gemacht, aber bitte probiert es mal selber bei euch aus, wie ihr darauf reagiert. Hängt natürlich auch am Film ab, wahrscheinlich wie es aufgezeichnet ist, wer sozusagen der D-Box-Artist war, der das dann in D-Motion umgesetzt hat. Also ich würde das D-Box nicht verteufeln, aber weniger ist manchmal mehr. Also in dem Kino hätte mir jetzt mit diesem Ultimate-Sound der normale Bums-Bass mit Sub-Bass vollkommen ausgereicht. Ja.
Ich kann nur dazu sagen, wie ihr schon merkt, ich war jetzt auch nicht so überzeugt, nachdem ich den halben Film eigentlich immer meinte, jemand kickt mir gegen den Stuhl. Ich bin sogar so weit, dass ich sage, ich würde es nicht nochmal machen. Ich fand es.
Nur nochmal machen, wenn es zum Beispiel mein Sohnemann unbedingt mal ausprobieren
möchte. Ja,
das ist ja was anderes, ja.
Für den Effekt. Was vielleicht ganz cool war, was mir dachte, also bei so Schusswechseln und sowas, da war das irgendwie so ein krasses Feeling. Bei anderen Sachen war es so total unnötig. Und man dachte, warum vibriert es jetzt rum? Das ist irgendwie, es macht überhaupt keinen Sinn. Es vibriert eh schon alles durch die Boxen, wie der Tag sagt, durch den Bass brauche ich nicht noch zusätzlich, dass der Stuhl durch die Gegend hüpft.
Ich hatte auch so das Gefühl, das ist jetzt kein Feature an meinem Filmerleben, auf das ich irgendwie gewartet hätte.
Aber wie gesagt, wir sind nicht die Zielgruppe 18 plus, sondern vielleicht 35 plus.
Hat es damit wirklich was zu tun?
Ich weiß es nicht.
Wir sind ja gerade die eigentlich was Neues in den Filmen brauchen, weil wir bei jedem zweiten Film sagen, habe ich schon gesehen, weil das Pattern kommt mir aus einem anderen Film bekannt vor.
Ja. Sagt uns eigentlich Bescheid, ob wir üben müssen, ob wir einfach 3-4 Filme so am Stück gucken müssen, dann gewöhnt man sich wahrscheinlich dran.
Ja, dann schlage
oder
ich
auch nicht nach hinten. Ja.
Zum Film müssen wir eigentlich nicht mehr sagen, oder? Den fand keiner von uns wirklich gut.
Doch, würde ich schon was gerne dazu sagen, weil also die Szenerie und so, das hat mir gut gefallen, waren auch schöne Ideen drin. Also schaut es euch an, wenn ihr schönes CGI sehen wollt. Und
wenn ihr verstecktes Potenzial sehen wollt.
Ja, das schon. Genau. Es gab aber Sachen, die haben mich so krass abgelenkt. Warum heißt diese Kampfstation Nomad? Das hat mich doch an Crisis erinnert. War das nicht Nomad Crisis? Diese Einheit? Und dann Elfie oder nenn mich Elfie? Dachte ich, sitze ich jetzt in Stranger Things oder so?
Man hatte allgemein das Gefühl, dass der Film sich ein paar Vorbilder rausgeschnappt hat und vielleicht das ein oder andere ein bisschen geklaut hat, ja.
Und dabei eine total gehirnbehinderte Story erzählt hat, die überhaupt keiner Logik gefolgt hat. Also du hast es beim Rausgehen, hast du, glaube ich, von dir kam der Satz, glaube ich, Peter, Style over Substance. Und
voll. Ich fand den Production Value nämlich auch gut und den Style auch
ganz geil. Ich kenne keinen Film, der diese Prämisse so gut umgesetzt hat wie dieser.
Aber den kann man schon zum Ausleihen anschauen. Also es ist jetzt nicht, dass man den nicht angucken kann.
Nur wenn er
so
rausgeht.
Oder für 99 Cent. Und wenn du Bock hast, wirklich auf, okay, so Style und ein paar geile Sci-Fi-Ideen, weil diese Nomad und so fand ich ja schon cool. Ich fand auch cool, wie die diesen Boden immer so gescannt hat und so weiter. Das fand ich ganz geil. So
dumm. Bis zu dem schwachsinnigen Moment, wo sie das an 30 Stellen auf der Erde immer im exakten 90-Grad-Winkel von oben gleichzeitig gemacht hat.
Ja. Also Hirn muss man ein bisschen ausschalten und man darf auch echt keine tiefgründige Story erwarten, obwohl der Film so tut, als hätte er eine.
genau.
Also dass der Terminator das genauso halt esoterisch mit künstlicher Intelligenz.
Ich habe nichts gegen Plot-Holes und sonst irgendwas, aber wenn der Film halt an sich irgendwie meint, er wäre mehr, als er vorgibt zu sein, dann
ganz schlimm, dann
ist es halt das ist das eine und das andere, also bei dem Film, ich tue mir ja eh schwer, wenn ich es mal gesehen habe, über Plot-Holes hinwegzusehen, das weiß, glaube ich, inzwischen jeder, das ist ja kein Geheimnis. Aber bei dem Film habe ich es nicht geschafft, eine Szene zu finden, die kein Plot-Hole hatte, das größer war als die der Kinosaal.
Es war schon... Ja, also zum Film, wie gesagt, Tax hat es eigentlich auch gesagt, wenn ihr Bock habt, da finde ich auf eine schöne Optik. Da könnt ihr auch einen Film, es gibt auch gute Filme mit Handlung, mit die gut Optik, aussehen.
Ja. Ja. Und also wir wünschen uns mal einen AI-Film, hätte ich, also wirklich einen Film, der das Thema künstliche Intelligenz sozusagen noch kritischer beleuchtet, so würde ich sagen.
Ich glaube, da kommen in nächster Zeit
genug von AI produziert Filme. Demnächst.
Ja. Die werden nämlich direkt von AI produziert dann, genau. Ja, genau. Heute erst einen Real-Pokémon-Film gesehen auf Insta, kreiert von einer KI. Das sah gruselig aus. Uiuiuiui. Das sah gruselig dahingehend aus, als ich mich gefragt habe, das sieht gar nicht so schlecht aus. Also ja. Ziemlich krass sogar. Mhm. Ja, so einen Trailer haben die gebaut für einen, wie sagt man, Real-Life-Pokémon-Film mit den ganzen Monstern und so.
Oh, das heißt, okay, Real Life.
Da gab es doch auch, gepostet hier, dieses wenn AI Star Wars im Look von...
Genau, vom Anders...
genau, W.S. Anderson.
Genau,
Paul,
ich verwechsel die
immer. Wes Anderson.
Wes Anderson.
Der Azifazi Anderson halt. Nicht der,
genau.
Nicht der, der die halbwegs guten Filme macht, sondern dieser Azifazi.
Der Grand Budapest, Asteroid City Typ, genau. Ja. Asteroid City ist ein aktueller Film. Und genau, und da gab es ja so, war das nur, nein, das waren sogar auch so, es waren Videos sogar, kleine Videos.
Ja, waren Videos.
Star Wars im Stil, das sah ja auch krass aus.
Das sah teilweise echt krass aus.
Ja, okay, aber, und D-Box... Ja, vielleicht, weil wenn jetzt nochmal so ein Star Wars mal wieder ins Kino kommt, wo ich vielleicht würde ich es da sogar probieren, einfach nur für einen Effekt, wenn man halt mal wieder ins Kino geht. Aber jedes Mal bräuchte ich es nicht.
Nee. Also das ist den Aufpreis tatsächlich, finde ich, auch nicht wert.
Ja. Deswegen kann man auch mal überleiten. Christian, hast du denn in deinem Heimkino auch D-Box-Sitze?
Nur braucht wenn ich vorher nicht, Bohnen gegessen habe. Aber ansonsten.
Du hast noch den selbst handbetriebene D-Box-Sitze.
Genau, handmade. Wie bei den Horrorfilmen stehe ich ja auch auf die handgemachten
Effekte. Ach, Horrorfilme, das trifft sich ja noch besser. Du hast ja etwa im letzten Monat in deinem Heimkino auch den ein oder anderen Horrorfilm geschaut, denke ich, ne?
Ja, den ein oder anderen. Also dieser Monat, dieser Horror-Oktober 24, und jetzt habe ich schon wieder vergessen, ich glaube, ich habe 2017 angefangen.
Krass, seitdem ziehst du es durch. Hast du schon vor dem Podcast damit angefangen?
Ja.
Dann
ja.
Muss es vor 17, weil wir podcasten einfach seit 2018, liebe Leute.
Ja, Wahnsinn.
Das ist ja nicht schlecht. Hey.
Bevor es ganz cool war, da war Podcasten schon cool, aber da war es noch nicht so cool, wie es jetzt ist. Ja? Ach, krass.
Das ist sogar noch früher, seit 2015. Ich kann gucken nämlich gerade bei Letterboxd meine Tags, die ich vertage ja immer meine Filme. Und 2015 habe ich angefangen, genau. 2016, 17,
18. Vertage meine Filme immer, weil ich so müde bin, sie zu schauen.
Ich vertage, genau. Nee, genau. Und dieses Horror-Oktober, also ich glaube, wird wahrscheinlich schneller gehen als sonst. Wir machen es wieder üblich. Ich werde mir selber was raussuchen und ihr sucht euch was raus. Ich verlinke die Liste ganz schnell auch hier im Live-Podcast-Chat. Deswegen, da dürfen sogar die Zuhörer sich auch einen Film aussuchen, wenn sie möchten.
Oh ja, genau. Schaut mal hier sind die mannigfaltigen Live-Hörer sind jetzt gefordert. Schaut mal in den Link, den der Christian gepostet hat.
Vote-Funktion gibt's da.
Sucht euch da mal einen Film raus, über den der Christian berichten soll. Es gibt einen Film, das ist eine Horror-Oktober-Liste sogar, ach, noch geiler. Ja, ich habe nämlich dein Diary offen, weil ich habe nämlich ein bisschen Statistik gemacht über deinen Horror-Oktober und die würde ich gerne danach dann mal kurz wiedergeben.
Das mache ich ja
zu deinem
auch.
Zu deinem Empfinden.
Auch, dass ich meine Durchschnittswertung mache, weil ich ja doch jedes Mal immer wieder...
Die ist auch dabei. Die ist
das
auch
ist
dabei.
Gut, diesmal habe ich es nicht gemacht, weil ich schon deprimiert genug war. Also weil so viel vorweg, es waren wenig Highlights dabei. Es waren einige Lowlights dabei. Und die Highlights, die dabei waren, waren keine großen Überraschungen, weil das waren zum Beispiel, also ein Highlight, um es gleich schon mal weg zu nehmen, die 5 Filme von Final Destination, die ich geguckt habe, die ich nach wie vor immer noch geil finde. Also das ist zwar dumm wie nochmal was, aber mir macht es immer noch sehr
viel Spaß. Hattest du die alle schon gesehen? Weil du hast den Zweier nicht als Rewatch markiert.
Das war ein Fehler, glaube ich. Also das
dann muss ich meine Statistik noch kurz anpassen.
Ach, Moment. Sorry. Weil, das, dann mache ich das auch gleich hier nochmal.
Also dein, das, ja, okay, spannend.
Okay. Weil manche Filme habe ich halt gelockt, bevor ich auf Letterboxd war, oder habe sie halt dann nur noch gelockt, dass ich da war. Und wenn du dann diese Filme nochmal lockst in Letterboxd, dann macht er nicht automatisch, dass du den vorher schon mal gesehen hast. So, und das mache ich jetzt gleich nochmal. Edit, nee, nicht Contain Spoiler.
Wir machen sogar live Letterboxd-Editing hier im Podcast, nur für euch.
Ihr könnt dem
Christian zuhören.
Fehler.
Also, Christian, zuhören, wie er sein Archiv verwaltet.
Nee, bei, also Final Destination 2 vor allem, den habe ich mindestens schon 4-mal gesehen. Jetzt, also jetzt zum 4. Mal Minimum. Denke ich mal, weil der ist ja auch von 2000. Weiß ich nicht, ob ich ihn im Kino gesehen habe, aber auf DVD dann mal. Dann
okay. Auf also du hast dir dann die 5 Final Destinations da gegeben.
Aber da ist der Creep-Faktor ja nicht so hoch, oder? Also das Null. Ist auch mehr so Popcorn-Sache. Aber ein paar Sachen sehe ich in deiner Liste, da macht mich ja schon das Cover an. Also No One Will Save You, das
genau,
finde ich jetzt schon
ich
sehr, sehr, reden. Sehr, sehr interessant. Ja.
Also über den würde ich nämlich gerne reden, weil das war einer der sagen wir mal, Überraschungen. Also das war wirklich ein Überraschungshit, weil der wurde mir reingespült als so ein Film, oh, den muss man unbedingt sehen, weil der ist so shadow-dropped auf Disney+. Plus. Also das ist ein Film, der kam vorher nie groß irgendwie beworben und sonst irgendwie und der kam auf einmal, war der in Disney+ Plus dabei. Und deswegen habe ich gesagt, na geil, Disney+ Plus habe ich doch und dann haue ich den doch einfach mal spontan auf meine Liste.
Okay. Und?
Kannst du also noch ein bisschen mehr teasen? Der ist auf
ja,
der Liste.
Oder darf, okay. Also ich habe von dem Typen, der den gemacht hat, gehört, weil er hat einen Film gemacht, der hieß Spontaneous. Und der war nämlich ziemlich hoch gelobt bei so Festivalfilm. Es ist irgendwie so eine Rom-Com von so zwei Jugendlichen, die sich irgendwie verlieben und rund um sie rum in der Highschool explodieren, aber die Leute dann so willkürlich. Mm-hmm. Und aber
ist halt da schaue ich mir keinen Trailer an, sondern der wird einfach gewatcht, ja. Und, dann,
und genau, No ja. One Will Save You. Und das Gute ist, der hat eine Hauptprämisse, dieser Film, und die möchte ich gar nicht verraten.
Man darf, also du darfst eigentlich gar nichts zu dem Film sagen, oder wie?
Ja, also es ist so ein, man kann schon sagen, es ist so ein Alien-Horror-Film.
Ah ja, okay.
Also es
ja,
geht
ja.
um Alien Invasion auf der Erde.
Wahrscheinlich kommt in der letzten Minute raus, dass es Aliens sind.
Und nein, nein, das ist, kommt schon, also du fragst dich schon die ganze Zeit über, was da jetzt echt ist und was nicht und ob sie sich das einbildet, weil die ist auch psychisch nicht ganz so stabil, die junge Dame, die Hauptdarstellerin. Aber der Film hat eine ganz andere Hauptprämisse, die ich nicht wusste vorher und so während des Films dann bemerkt habe und fand es dann mega geil und danach habe ich halt da zum Beispiel hier bei, also hier der Schröckert von Kino Plus, der dann gemeint hat, ja, war so ein bisschen abgelutscht und die wussten es halt aber alle vorher, dieses Ding. Und deswegen sage ich da
ja, jetzt, dann,
also,
dann,
ja,
dann
echt eine Empfehlung, No One Will Save You, kann man auf jeden Fall gucken, macht man nichts falsch. Ich fand es eine richtig tolle, hat mich halt echt überrascht. Es ist kein weltbewegendes, super toller Film, für den man da noch 100 Jahre redet, aber schon echt eine tolle Überraschung.
Ja. Wir warten immer noch auf einen Wunsch aus dem Chat. Es ist soweit, dass aus dem Chat jetzt nur noch ein Tag im Oktober genannt werden muss.
Also es war allgemein, gerade. Genau, Statistiken, da fangst du schon an, es sind ja echt nur 20 Filme. Das ist so deprimierend. Ich habe es aus privaten Gründen nicht mehr geschafft.
Es ist interessant, dass du sagst 20 Filme, weil also ich habe ja dein Diary offen. Vielleicht taucht da auch was nicht auf. Ich habe 19 Filme gezählt und einer davon ist, und dann hast du aber im Oktober auch noch den Jean-Claude Van Damme Karate King geschaut.
Ja genau, der war voll geil. Aber der taucht nicht auf, weil es noch nicht gelockt ist und weil es kein Film ist, sondern eine Serie.
Das war's. Okay. Dann da kann ich natürlich dann.
Also das war nicht die Jean-Claude Van Damme Doku, die ich mal
geschickt hatte. Nein, die Jean-Claude Van Damme Doku hat jetzt nichts mit dem Horror.
Doku-Tax hat zugeschlagen, ja.
Schaut mal kurz, aus dem Chat kommt jetzt die Nummer 7, also der 7. Oktober, das wäre No One Will Save You, den hatten wir schon. Den hatten wir schon.
Oh Mensch.
Ach, darfst du noch eine
Oder meint er, den siebten Film in der Liste oder den siebten?
Nee, ich habe gesagt, er soll einfach einen Tag im Oktober
nehmen. Ah, okay.
Zehn. Jetzt die zehn, da gab es keinen, da hat er keinen geschaut.
Zehn Fakultät, Jungs.
Da war dann Final Destination, wenn wir so weitermachen.
Ich kann mir auch was wünschen. Also so ist ja, nicht.
Dann wünschst du dir erstmal was, bis der Weekend Warrior mal einen Treffer hat.
Ich will einfach mal ganz kurz einen, weil ich habe den nämlich noch nicht gesehen, ich möchte einfach kurz ein Statement zu A Serbian Film haben.
Ja, sehr gut. Das wäre nämlich eine der absoluten Warnungen, die ich aussprechen wollte, weil ich bin ja selber zu blöd, um drauf zu hören, dass die ganze Welt sagt, was das für ein Rotzfilm ist. Und ja, es ist so ein Rotzfilm, wie alle sagen. Ich habe, glaube ich, nur einen Satz bewertet, also ein paar kranke Ideen machen noch keinen Schocker. Also er versucht ja zu schockieren, aber er versucht es halt einfach echt nur mit so total dümmlichen, kranken Ideen. Und der Film ist aber einfach nur kack langweilig, weil so slow burn und es dauert irgendwie eine Stunde, bis er überhaupt mal dieses Angebot dann annimmt. Also es geht ja darum, dass ein Ex-Pornodarsteller in Serbien, der mit seiner Frau und seinem Sohn zusammenlebt und die haben so ein bisschen Geld Knappheit, weil er natürlich außer vor der Kamera zu ficken nichts anderes drauf hat und die ganze Zeit auch dem nur hinterher trauert und sich daheim auch immer ein Porn nach dem anderen anschaut, wo er mitgespielt hat. Also die gute alte Zeit hinterher. Das ist so ein Scheißdreck allein schon. Und dann kriegt er ein Angebot von einem Filmemacher, ob er nicht nochmal einen Film drehen wollen würde für ganz viel Geld, weil er möchte nämlich den Pornofilm mit Kunst verbinden und der Welt zeigen, wie kunstvoll doch die Pornografie ist. Und dazu lässt er sich dann hinreißen und dann wacht er aber irgendwie 7 Tage später blutbesudelt auf und versucht dann rauszufinden, was passiert ist in dieser Zeit. Und ja, da ist kranker Scheiß dabei und ich habe nur gehört, die Effekte wären teilweise ganz gut, so nein, sind sie nicht. Es ist einfach nur Scheiße und es ist so langweilig und es ist.
Und du hast ihn durchgezogen und einen halben Stern gegeben.
Ich musste ihn durchziehen, ich habe teilweise hier Double Speed mit damit ich, also vom Ton brauchst eh nichts mitbekommen, aber damit ich so halbwegs über die Untertitel noch fliegen konnte. Und dann halt bei den Gore-Szenen nochmal geguckt, ob da noch echt was kommt. Und teilweise war es halt echt krank, wo du denkst, ja, hey, denkt euch halt noch krankeren Scheiß aus.
Aber dann kürzen wir das doch ab, weil du hast noch so viele andere coole Filme.
Also, die wird also sogar moderiert, dieser
Vollgeist. Ja, ist ein bisschen ich würde mir noch einen wünschen, mir gefallen die Cover zum Teil so gut. Ich finde,
Tax, du bist so ein visueller Typ, das ist unfassbar. Du entscheidest also
wirklich. Musik mag ich auch.
Book by its cover. Ja, aber da ist auch wahrscheinlich das Artwork des Albums auch wichtig, oder?
Ja, klar, logisch. ich schaue, ob dann Bilder im Buch sind. Ja.
Style over Substance. Okay, na sag mal, welches Cover ist denn noch schön? Was interessiert dich denn noch?
Ich fand Happy Death Day, fand ich eine süße Idee.
Ja, und der ist absolut geil. Das ist ja auch ein Rewatch.
Ah, ich wusste es, ja.
Da gibt es auch einen zweiten Teil, der nicht mehr ganz so gut ist. Und dann gibt es auch noch einen, also nicht eine echte Fortsetzung, aber von demselben Regisseur, nicht Freaky Friday, aber so ähnlich. Wie hieß denn der? Auch mit, also so eine Verwechslungsstory, so ähnlich wie bei Freaky Friday, wo sich ein Teenie und der Slasher die Körper tauschen. Also der Killer und der Teenie, das Opfer, die Körper tauschen. Und Happy Death Day ist auch so ein Slasher-Film. Also täglich grüßt das Murmeltier im Slasher-Genre, würde ich mal sagen. Und was halt so gut ist, der referenziert den Film auch, weil die Hauptdarstellerin so doof ist und Bill Murray nicht kennt und auch nicht Groundhog Day kennt. Und auf jeden Fall ist sie in seiner Teilschleife gefangen, wird jeden Abend von einem Killer umgebracht und muss halt dann versuchen, rauszufinden, wer der Killer ist. Absolute Empfehlung, würde ich echt sagen.
Dann sterben auch nicht so viele Leute, das finde ich ganz gut.
Der ist auch teilweise, also manchmal ein bisschen derb, also nicht so eine Teenie-Horror-Ding, sondern schon ein bisschen, aber halt ist auch kein schlimmer Ding. Aber echt Empfehlung. Auch der zweite. Und wenn wir schon dabei sind, was in eine ähnliche Richtung geht, den möchte ich nämlich unbedingt empfehlen, ist Totally Killer.
Den hätte ich mir gewünscht.
Sehr schön, weil den gibt's auch gerade bei Prime. Und wenn eben Happy Death Day, Groundhog Day im Slasher-Genre ist, dann ist Totally Killer Back to the Future im Slasher-Genre. Und echt ganz genau so. Das ist auch, macht auch mega viel Spaß. Also da ist ein junges Mädchen, die ist die Tochter von einer Überlebenden von so einem Sweet 16 Killer hieß der hat früher 3 Mädchen umgebracht und mit 16 Messerstichen ermordet und sie halt aber überlebt und ist aber seitdem in Angst, dass er dann trotzdem wieder kommt, hat ihre Tochter alles beigebracht und die Tochter hat eine beste Freundin, die total intelligent ist und halt für diesen Science Fair von der Schule eine Zeitmaschine baut. Und dann wird sie aber genau an dem Tag mit ihrer Mutter ermordet und der Killer verfolgt sie und dann geht sie in diese Zeitmaschine und reist dann in die 80er Jahre zurück. Und es ist so geil. Es ist so super geil. Das ist echt unglaublich lustig.
Das ist doch ein absoluter
Schocktaxfilm. Von den 80ern, wo sie dann halt, keine Ahnung, wo das Schulmaskottchen halt noch ein Indianer ist und sagt, das kann man doch nicht machen. Und alles so Sachen. Es war so geil. Es ist wirklich, wirklich lustig.
Geil.
Ist also, notiert. Ja, ist notiert.
Ja, das glaube ich, Max. Ja, den hätte ich mir auf jeden Fall auch gewünscht, ehrlich gesagt.
Dann ist gut. Dann bin ich dir leider zuvor gekommen, aber...
Sonst noch eine Empfehlung drauf? Also auch von diesem Jahr zum Beispiel?
Also nochmal eine
ganz dicke Warnung. Totally Killer ist von diesem Jahr, ne?
Der ist von diesem Jahr, genau. Ja. Also eine echt aussprechende Warnung zu dem Remake von Cube, dem japanischen Remake von Cube. Wie man so eine Vorlage so verbocken kann, es ist unglaublich. Also den fand ich richtig scheiße.
Da hatte ich erst nur gesehen, ey, der Christian hat jetzt noch Cube geschaut. Und dann war ich erst, was, 1,5 Sterne? Was ist mit dem Christian los, bis ich gecheckt habe, dass das ein Remake war? Also ich habe ein japanisches Remake von Cube. Okay.
Und zwar fast, naja, 1:1 nicht, aber es ist halt schon ein Remake vom ersten Cube. Ja. Mega schlecht. Und ansonsten von diesem Jahr, der Rest ist alles viel älter, ne? Also Boogeyman ist neu, aber der war auch leider scheiße.
Schade. Da hätte ich auch noch gefragt.
Der läuft so ein bisschen in der Erfolgswelle von Smile und so, kommt aber bei Weitem nicht da dran ran.
Okay.
Sondern ist sehr langweilig eigentlich. Wird ja groß beworben als eine Kurzgeschichte von Stephen King, naja, wie halt ungefähr 700.000 andere Kurzgeschichten von ihm. Und der Regisseur von dem Film, der hat diesen Desktop-Horror The Host gemacht.
Habe ich sogar gesehen, ja.
Den fand ich richtig geil, nämlich. Also der hat mir super gut gefallen. Und deswegen war ich von Boogeyman sehr enttäuscht.
Leider. Sollen wir noch nach einem Film fragen?
Ich hätte noch
einen. Ja, mach du mal. Ja.
Ich würde nämlich interessieren, weil du hast angefangen, es gibt ja sicher einen Grund, du hast am 1. Oktober hast du zwei Filme geschaut. Da hast du Freitag der 13. Part 6 Jason Lives geschaut, ja, von 1986. Da wolltest du einfach noch was schauen, wo du weißt, den magst, oder?
Richtig, weil, also ich tue mir ja selber schwer, wenn ich dann, das letzte Mal, wo ich Freitag der 13. geschaut habe, ich halt eben auch alle neuen Teile oder was auch immer hintereinander weggeguckt. Und jetzt habe ich immer, schon letztes Jahr habe ich mir mal so einen rausgestochen nochmal. Da war es, glaube ich, Jason X, der im Space Weltall.
Ja.
Und dieses Jahr wollte ich mir den rausstecken, wo ich nämlich auch dachte, den fand ich so gut und schon mehrfach in vielen Listen gehört habe, dass viele Leute sagen, das ist der beste Jason. Und deswegen habe ich mir den nochmal rausgeholt.
Den 6. Okay, und dann hast du noch The Ruins geschaut. Es muss ja auch einen Grund geben, warum du mit dem angefangen hast, weil du den unbedingt sehen wolltest.
Richtig, den wollte ich schon seit vielen Jahren sehen und bin immer wieder mal auch mit den Filmen geeiert, hab's dann aber nicht gemacht. Dann habe ich immer wieder gehört, dass er, naja, schon ganz gut, aber so Teenie-Horror und bla und Zeug, nicht so toll. Dann hat der Taxi geguckt und hat gemeint, der ist ganz okay. Und hat gesagt, naja, jetzt muss ich mir dann doch mal schauen, weil er eben jetzt gerade bei Netflix im Programm ist.
Tax, findest du immer noch, dass der okay ist oder nicht mehr so?
Ja, doch, alles
schon noch fein.
Ja, der war schon.
Kann sich ja mal ändern, okay, ne? Also.
Und deswegen, ich habe den, glaube ich, den Ruins habe ich irgendwie so nebenbei vorher am Rechner geguckt, nur so nebenher. Und das war hat auch gepasst, weil so toll war der nicht. Und den Freitag der 13., aber dann richtig schön zünftig auf der Leinwand.
Richtig schön. Und jetzt haben wir es geschafft. Jetzt wird noch nach der Wax Mask aus dem Chat gefragt. Den hast du am 8. geschafft.
Ehrlich?
Von 1996
schon wieder. Habe ich Angst vor dem Cover sogar.
Ja, von 1996, und zwar ist das also offiziell das letzte Werk von Lucio Fulci, dem italienischen Horrormeister.
Oha.
Hier Voodoo 2 und hier Zombie hing am Glockenseil.
Ich wollte gerade sagen, das war doch hier Klassiker, ne?
Genau, City of the Living Dead. Und also ich mag den wirklich, wirklich gern. Ich finde der hat ja auch ein paar Komödien, der hat auch so ein paar Jalos gedreht und Jalos ist ja allgemein überhaupt nicht so meins. Also da werde ich überhaupt nicht warm mit, weil die so eine Art
hat. Was ist Jalos? Jalos kurz ist, übersetzt für
das
ist Jalapenos so kenne ich.
Nee, genau, das war so eine, das ist eine ein Genrebezeichnung für so speziell hauptsächlich aus Italien stammende Thriller, die sehr viel aus der Perspektive des Killers auch gezeigt werden. Also da geht es darum, dass irgendwelche jungen Mädchen meistens verfolgt werden von irgendwelchen Killern und Angst haben, getötet zu werden. Und eigentlich sind es eben mehr Thrillers und Krimis-Thrillis und keine Horrorfilme. Und meistens sind die, wie ich finde, haben die immer so einen Twist am Ende mit der Auflösung, der sehr dümmlich ist. Und deswegen ist das so gar nicht. Und Vex Mask ist leider mehr Giallo, als dass er Horror ist. Aber es geht auch genug in die Horrorrichtung rein. Lucio Fulci war damals schon so, er hat gesagt, er wollte sich eigentlich aus diesen ganzen Gore-Sachen verabschieden und gar nicht mehr so viele brutale Filme machen. Und dann ist er aber bei den, glaube ich, noch vor den Dreharbeiten gestorben. Und der Special Effects Mann hat dann aber nochmal richtig einen draufgelassen und hat recht gute Gore-Effekte in den Film reingebaut und die sind auch ein Highlight. Ansonsten ist der Film halt echt so, muss er mögen, also nostalgische 90er Jahre Horror, Billigsware fast schon, ja. Aber ich mag das.
Geil. Und dann, was in der Liste ja von den Tagen gar nicht drin ist, du hast gesagt, Serie hast du auch geschaut.
Richtig, richtig. Und leider
was hast du da denn genossen?
Weil ich bin noch gar nicht ganz durch.
Oha.
Ja. Du
musst nächsten Oktober weitermachen, das geht jetzt nicht.
Geht jetzt nicht mehr, gell. Aber The Fall of the House of Usher habe ich geschaut und der Tax hat es ja, so, glaube ich, sogar schon durchgebinged. Und ich leider noch nicht, weil ich
zelebriere. Ja, mega, ich war so geschockt, weil ich den Mark Hamill da nicht erkannt habe.
Ja, Mark Hamill als super fieser Anwalt der Industriemilliardärsfamilie Usher, die über Leichen geht und so tut's auch Arthur Pym, der Anwalt. Allein schon wegen Mark Hamill als dem Anwalt ist die Serie.
Aber er kommt da auch wirklich super, super unsympathisch, so hässlich, also hässlich, ich war ganz schräg rüber. Also ja, genau. Okay, danke.
Genau, also genau, The Fall of the House of Usher, auch eigentlich eine Poe-Geschichte. Natürlich hat die Serie jetzt nur entfernt was mit der Geschichte zu tun, aber schon so ein bisschen. Und jede Folge sind 8 Folgen und jede Folge heißt auch wie eine Geschichte oder auch Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe. Und die haben dann schon wieder teilweise was mit den Geschichten zu tun, halt wie zum Beispiel auch The Telltale Heart, also das Verräter, wie heißt das, trügerische, das verräterische Herz heißt, glaube ich, auf Deutsch. Oder eben auch The Death of the Red Mask, der Tod, wie heißt es, weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, der rote Tod oder der Tod mit der roten Maske. Und die sind einfach so cool gemacht. Das ist mehr Drama als Horror, wie es jetzt von Mike Flanagan auch üblich ist. Das ist ja hier das letzte Werk von Mike Flanagan für Netflix. Mhm. Hier House of Haunted, wie heißt es, The Haunting of Hill House und The Haunting of Bly Manor und auch Midnight Mars, den ich ja auch sehr geil fand.
Ach, das Midnight Mars war auch von dem Kollegen.
Okay. Das war auch von dem, genau. Mhm. Der hat aber auch ein paar Filme gemacht, der hat ja zum Beispiel auch Dr. Sleep gemacht, also die Fortsetzung von Shining und so.
Okay.
Den ich ja nicht so gut fand, aber mein. Und was ich schon sagen kann, also der macht halt, also der Drama-Anteil ist relativ hoch und der Horroranteil ist relativ niedrig, wenn dann aber richtig fies und auch gut gemacht und mega gut inszeniert und die Schauspieler sind halt alle so unglaublich gut. Und der hat halt so ein Händchen für Erzählung, wie er das rüberbringt, weil das ist alles so eine Mischung aus Rückblende und was gerade passiert und teilweise Rückblenden über 40, 50 Jahre in die Vergangenheit und oder noch länger. Also echt absolut geil.
Krass. Du bist aber noch nicht durch, sagst du.
Ich bin leider noch nicht durch, nein, genau.
Aber wird ja wirklich überall sehr abgefeiert. Auch im Mainstream so, glaube ich, kommt die Serie ganz gut an.
Also weil sie gut erzählt ist einfach auch.
Ja. Krass. Und Visual Text ist mal wieder unterwegs. Regt dich auch die Inneneinrichtung so auf bei denen? Also ich denke mir immer, oh, da möchte ich nicht wohnen.
Mich triggert es auch, genau, weil
du weißt genau, tatsächlich,
daheim ich würde
krieg jetzt halt wieder die Schelte, aber
so ausschauen,
ja,
weil dann wird schon die erste Unterhose irgendwo liegen.
Und es macht mich aggressiv oder so. Ja, es ist so. Ja, ja.
Also selbst auch bei diesem drogensüchtigen Game, also einer der Söhne von dem House of Usher, der produziert Videospiele. Und ist aber halt, macht immer nur Drogenpartys bei sich im Penthouse. Und dafür schaut das Penthouse eigentlich aber echt immer schön aufgeräumt aus.
Ja, krass. Du Christian, jetzt musst du mal sagen, wie fandst du denn jetzt deinen Horror-Oktober eigentlich? Also du hast ja jetzt wirklich einen Rundumschlag geleistet. Ich habe so das Gefühl, so ein richtiges Highlight war eigentlich von den Filmen, die du vorher noch nicht gesehen hattest, dieser No One Will Save You, oder? Das ist
Ja,
wahrscheinlich der bestbewertetste sogar von den Nicht-Rewatches.
Killist, von den Nicht-Rewatches, genau,
Ja,
ja.
von den
Von den
Nicht-Rewatches.
Nicht-Rewatches definitiv, ja.
Aber wie war so dein allgemeines Gefühl? Was würdest du denn sagen, was du so durchschnittlich bewertet hast von 1 bis 5 Sterne oder von 0 bis 5 Sterne?
Durchschnitt, also ich bin wahrscheinlich im Schnitt bei so einer niedrigen 2, 2, irgendwas, 2,1 oder so
Okay,
wahrscheinlich.
okay, okay. Tatsächlich bist du bei einer 3-0. Ziemlich genau sogar.
What? Das ist ja
Ja.
super, aber viel besser als die letzten Jahre eigentlich.
Ohne die Serie halt jetzt. Also ich habe jetzt nur die Filme und ich habe den Jean-Claude-Film rausgenommen und dann kommen wir auf 3,01 oder so. Ja,
Ah,
war
sehr
nicht.
geil.
Also war dein Gefühl da schlechter, als es dann doch in der Bewertung
Ja,
war?
weil doch, dann war halt die fünf Final Destinations haben halt durchgängig gute. Friday hat, glaube ich, vier, fünf oder, na, fünf, also
Allgemein,
vier oder so.
allgemein deine Rewatches. Du hast, also nach meiner Rechnung hast du ja 19 Filme geschaut und davon waren 10 Rewatches. Das ist
Und
krass.
Rewatch machst du halt, wenn du weißt, dass dich was Gutes erwartet, ne?
Ja,
So
richtig.
ist es halt, ne?
Und du hast dann auch insgesamt nur 5 Likes verteilt für Filme. Davon waren aber auch 3 für Rewatches. Also so viel, das spiegelt sich dann schon wieder. Da waren jetzt 2 Filme, denen du wirklich ein Like gegeben hast. Der Jason Lives und No One Will Save You. Das waren so echt deine Highlights, kann man wirklich sagen. Und was auch voll interessant ist, 4 Filme aus
Ja, und Happy Death Day
2023.
hatte halt schon ein Like, deswegen.
Genau,
Also,
ja,
ja.
genau. Ich meinte jetzt nur von den neuen Filmen, die du geschaut hast. 2023 sind es 4 Filme, also wirklich aus diesem Jahr 4 Stück. Aber was interessant ist, dafür 5 Filme aus den 90ern. Also da warst du echt oldschoolig unterwegs.
Ja, bin ich aber immer gern, muss ich schon sagen. Es
Das ist
sind immer
witzig.
Oldschool-Sachen dabei. Ich habe leider auch so viele Sachen nicht geschafft. Ich habe noch Bis das Blut gefriert hier. Das war eine der ersten Verfilmungen von The Haunting of Hill House aus den 50er oder der 60ern. Den habe ich mir noch auf Apple gekauft und habe leider noch nicht geguckt. Und dann habe ich noch ein paar 80er-Jahre-Slasher hier, Pieces zum Beispiel an The Mutator, habe ich mir extra zugelegt und habe es auch nicht geschafft, den zu schauen. Und auch Killers von Mike Mendez, auch einer, den ich glaube ich, also wenn mich nicht täuscht, habe ich den auf dem Fantasy-Filmfest gesehen, mal auf einem ganz, ganz frühen, wo ich noch halt so gerade hin durfte. Und den habe ich auch nicht geschafft. Also die Liste der Filme, die ich sehen wollte und nicht geschafft habe, ist leider so lang, deswegen bin ich ein bisschen deprimiert. Aber wie du schon sagst, eigentlich war es gar nicht so schlecht.
Na, es war gar nicht so schlecht und du hast halt wirklich dieses Jahr stand ein bisschen im Zeichen von, ich schaue einfach Filme, wo ich weiß, die finde ich ganz, ganz gut. Auf jeden Fall keine Totalausfälle und das ist dann auch irgendwie angenehmer zu schauen. Ich bin ja auch so ein Rewatcher, das weiß der. Ich bin ja auch irgendwie so ein Rewatcher. Ich schaue übrigens gerade, mache ich den Rewatch der Rings of Power, Lord of the Rings Serie vom letzten Jahr.
Oh, jetzt schon.
Ich konnte nicht mehr warten
Nett.
bis Weihnachten.
Cool.
Außerdem will ich nicht alles auf Weihnachten schieben, weil da sind bereits, glaube ich, 23 Spiele, 95 Filme und 13 Serien geparkt. Deswegen habe ich mir gedacht,
Ja, Weihnachten wird lang.
für 2 Wochen Urlaub, deswegen habe ich mir gedacht, schaue ich es doch jetzt. Ich hatte jetzt einfach Bock. Funktioniert beim zweiten Mal immer noch, kann ich dir sagen. Immer noch geil.
Ja, aber vielleicht
Rewatch. Danke
hast du
fürs Erinnern,
einfach Bock auf
Christian.
sowas wie House of Usher, weil das wäre was für dich, das ist diesmal ohne Vampire.
Ich habe jetzt gerade mega Bock auf einen Rewatch von Mike Mendez Killers, weil du es erwähnt hast.
Oh, ja, also ich habe extra eine Blu-ray, es gibt eine Blu-ray-Veröffentlichung, da war ich so baff,
Nein, die
dann habe
habe
ich
ich
mir
noch gar nicht.
gekauft. Ja, die ist leider ziemlich
Den
teuer, aber
Film
da
liebe ich
man,
ja. Das
der
ist
ist
ja
so
ein so
geil.
geiler Film.
Wahnsinn.
Ja,
Krass. Alle
klar.
anderen so, ja, okay.
Das wäre mal interessant, ob dein letztjähriger Horror-Oktober, weil da weiß ich, da hattest du einige Highlights drin, auf jeden Fall. Auch aktuelle
Ja.
Highlights, glaube ich. Wie der so aussah bezüglich wir müssen die Statistik
Also lass
der
mich mal schauen.
Horror-Horror-Oktobi nachziehen.
Also ich mache, dieses
Tobi.
Jahr habe ich es ja nicht gemacht. Ich kann es ja nachziehen, aber lass mich mal schauen. Ich glaube, letztes Jahr habe ich das doch gemacht. Da habe
Für
ich doch
unsere Statistikfreaks
normalerweise.
da draußen.
Ah,
Ja.
nee, habe ich nicht. Dann habe ich das aber 2021.
Am besten machst du eine ganze Webseite zum Horror-Oktober, wo man alles auswerten kann. Das wäre so toll. Bei der
Stimmt
Menge an
eigentlich.
Filmen, die du schaust, gell?
Aber siehst mal, der 2021, da habe ich zum Beispiel 32 Filme geschaut.
Wow.
Und da habe ich sogar auch noch so in der Liste gemacht, was ich alles geguckt habe hier. So von wegen hier, was Oldschool, Slasher, Freddy-Filme, Postapokalyptik BMX-Blätter. Das war Turbo Kid, super geil. Drei Nazi-Zombie-Filme. Also, da wird schon ordentlich aufgelistet in hier Mikroformate.
Deswegen, schaut mal in das Letterboxd-Profil von Christian. Findet ihr sowieso bei uns in den Shownotes, weil du ja auch immer unsere Liste des Jahres dort weiterführst. Dann folgt dem Christian und liked. Du nimmst dir auch wirklich die Zeit, dass du immer zu den Filmen was schreibst. Das finde ich voll geil.
Manchmal nur wenig, manchmal mehr.
Aber du schreibst, glaube ich, jetzt immer was. Also es gibt eigentlich hin und wieder. Es gibt ganz selten, dass du wirklich nur bewertest. Ja. Aber meistens schreibst du zumindest mal einen Einzeiler oder so.
Genau.
Obwohl, wenn du schreibst, ist es selten ein Einzeiler, muss man auch sagen.
Doch. Also gerade diesen Oktober war es nicht viel mehr. Und 2020 habe ich das letzte Mal selber ein Rating gemacht, also mit Durchschnitts, und da war die Durchschnittswertung 2,72.
Da schau. Vielleicht habe ich mich auch verrechnet, aber ich habe sogar zweimal durchgerechnet, weil einmal habe ich gedacht, war mir nicht ganz sicher wegen dem Jean-Claude dazwischen. Aber ich glaube, die 3 ist sehr, sehr valide. Die 3 ist sehr valide.
Sehr schön.
Ja, geil. Das war der Horror-Oktober 2023. Immer wieder schön. Und jeder hat vielleicht etwas mitgenommen. Ansonsten schaut nochmal auf die Liste. Und Rewatches kann man auch immer mal wieder machen. Finde ich, ist ein guter Tipp.
Das geht
sowieso. Obwohl es ja Leute gibt, die Filme nicht gerne nochmal schauen. Gibt's ja.
Kommt auf den Film an. Wenn
ich nochmal gucken möchte, wird immer länger.
Ja, es gibt welche, die das wirklich gar nicht mögen. Die sagen dann, ich hab den doch schon gesehen, ich weiß doch, um was es geht. Das ist irgendwie seltsam. Aber das sind dann auch oft nicht wirklich Cineasten. Weil man schaut ja Filme auch einfach oft nur wegen dem Feeling. Also gerade so nostalgische Filme und so, das schaut man ja einfach, weil man da mit irgendeinem Feeling also verbindet.
Ja, und Dialoge und Emotionen, genau.
Oder alles, eben manche Filme muss man auch mehrfach sehen, um ihn überhaupt richtig.
Ja, richtig. Zum Beispiel Bierfest, Christian.
Zum Beispiel.
Oh Mann, der Peter, du hast keine Ahnung, wie gut diese Überleitung gerade wäre, aber ich kann sie nicht machen.
Warum?
Ich müsste ein bisschen spoilern und das will ich nicht.
Nee, aber dass du als nächstes jetzt was zu erzählen hast, das ist schon klar. Der Philipp, der war nämlich richtig am Leiden, habe ich jetzt festgestellt, unter der Woche.
Ich wollte unbedingt reden.
Du wolltest unbedingt reden. Und zwar, wir schwenken mal langsam ein in den Bereich der Videogames. Du hast ein Spiel angespielt, vielleicht bist du ja auch schon durch, ich weiß es ja nicht. Und
ja.
Du hast zu berichten. Deswegen, Philipp, was geht's?
Da muss ich tatsächlich was dazu sagen. Es geht natürlich von mir, einer der großen, bisher zumindest einen großen Remedy-Fan, geht es natürlich um Alan Wake 2. Auf das wir alle.
Oh mein Gott,
ich muss
Einser spielen, sie fix.
Total wüst drauf gewartet, auf dieses Spiel.
Ja, ich bin jetzt auch mega gespannt. Ich suche jetzt quasi
Ich habe ein gigantisches Problem mit diesem Spiel.
Jetzt warte mal, Quille, bevor du in den Review gehst, du hast dir sogar eine Deluxe Edition vorgestellt.
Ich habe eine Deluxe Remedy war immer bisher so mein Credo.
Es wird spannend, was da heute kommt.
Und jetzt, wie gesagt, also das große Problem, das ich im Moment habe, ist, ich kann zu dem Spiel eigentlich fast nichts sagen, ohne dass ich megamäßig spoilern müsste.
Das glaube ich. Allerdings, was ich dazu gelesen habe, ist ja meistens ein bisschen eher so, was man so tut, gerade am Anfang des Spiels.
Ich fange mal taxmäßig an.
Ja, genau, die inneren Werte.
Liga.
Flimmern die Kanten. Und
ich fange in der Taxliga an, audiovisuelle Werte. Ich spiele das Ganze auf der Xbox X, ne? Xbox Series X, und so weiter. Ja. Aber das ist auf die PS5 Edition ist angeblich ein paar Frames langsamer in manchen Szenen. Wahrscheinlich ist es in anderen schneller. Also das dürfte sich nicht viel nehmen, tags für dich vorab.
Und es ist ein neues Spiel, oder?
Das ist nagelneu. Das kam am 27. Oktober raus. Habe ich mir quasi selber zum Geburtstag geschenkt, die digitale Deluxe Edition. Schon mal vorab. Der Punkt ist, es ist jetzt visuell mit diesen ganzen Lichteffekten, der Nebel im Wald und hier. Es ist visuell unfassbar das schönste Spiel, das ich bisher in meinem Leben gesehen habe.
Was?
Mich haut das total um. Also
Philipp hat kein Death Stranding gesehen.
Nee, aber einfach.
Da hat man ja auch immer die Augen zu, deswegen.
die Effekte, diese Lichteffekte hier im Wald und der Nebel und die Stimmung und die Akustik.
Das habe ich aber jetzt auch schon zweimal gehört.
Deswegen. Und du, Du gehst, stell dir einfach vor, du gehst allein durch den Wald und du spielst es dann am besten mit Kopfhörern, tatsächlich auf Englisch. Ja? Also unbedingt auf Englisch spielen, das kommt, sage ich gleich nochmal was dazu.
Oh, da habe ich auch was gehört, ja.
Und du gehst durch den Wald und auf einmal flüstert irgendwas hinter dir.
Mhm.
Und dann gibt's mal noch zwischendrin so ein Jumpscare. Und es ist jetzt nicht so, dass jedes Asset das schönste Asset wäre auf der ganzen Welt. Ja. Aber erstens liegt mir der Artstyle brutal gut. Das Ganze ist, was kann ich noch sagen, ohne zu spoilern, das Ganze teilt sich ja so ein bisschen auf. Also du spielst ja verschiedene Charaktere. Das ist jetzt kein
großer Spoiler. Das magst du doch eigentlich nicht.
In dem Fall stört es mich nicht, weil es sehr geil verwoben ist.
Okay.
Und du kannst quasi jederzeit zwischen den Charakteren spielen und du spielst der eine Charakter spielt in der, ich müsste jetzt so viel spoilen, aber es sind zwei verschiedene Welten, in denen gespielt wird. Mhm, ja. Und das eine ist sehr Twin Peaks-mäßig, also das Twin Peaks pur von der Stimmung her. Ja. Und das andere ist halt so diese unreale Welt, in der Alan Wake ja auch schon gespielt hat im ersten. Und ich hatte jetzt gerade das letzte Level, das ich in dieser unrealen Welt gespielt habe. Also das geht von der Skurrilität und von dem Unterhaltungswert schon sehr in Richtung von unserem geliebten Ashtray Maze, Christian. Ich fand's tatsächlich einfach noch mal viel absurder. Und obwohl so viel dabei war, wo ich normalerweise sagen würde, leck mich am Arsch, so einen Scheiß spiele ich nicht, das war unfassbar genial. Also ich habe mehrmals echt laut lachen müssen, weil ich so witzig fand, was sie sich überlegt haben. Und also man merkt eine gewisse Begeisterung bei mir. Und auch die andere Welt, da ist so viel drin. Also ich meine, was auch kein Spoiler ist, Sam Lake taucht ja wieder als FBI-Agent auf. Mhm. Ja. Was so ein Mikro-Spoiler ist, weil das kriegst du innerhalb der ersten halben Stunde auch mit, er taucht auf mehreren Ebenen als dieser FBI-Agent auf. Mhm. Und das absolut Krasse ist, dass teilweise, also es fühlt sich halt an, sie hätten ihn auch Max Payne nennen können. Weil er kommentiert, also du hast dann auf einer Ebene gibt's von ihm dann Kommentare aus dem Off, wie es die ja in Max Payne auch immer gab, wo er sich seine Geschichte erzählt.
Aber ist es nicht sogar auch die Stimme von Max Payne?
Ja, doch. Das ist der gleiche, der auch der Schauspieler, also der Sam Lake, der Autor.
Nein, aber Sam Lake hat das Gesicht, aber die Stimme von Max Payne war
genau, nicht. Genau, und sie haben Sam Lake mit der Stimme von Max Payne synchronisiert, ja, so gut genau. Spricht er nicht Englisch. Und dann so Kleinigkeiten. Also du hast so alle zwei Sekunden, du hast Referenzen auf alle möglichen anderen Remedy-Spiele. Ja. Also hier auch das Federal Bureau of Control und sowas kommt relativ schnell
am Anfang vor. Fanservice natürlich dann ohne Ende, ne?
Und es ist so unglaublich spannend und so unglaublich gut gemacht. Sie haben die Kampfszenen relativ stark runtergeschraubt. Das sind echt wenige.
Ja, aber das soll zunehmen. Das wollte ich nämlich sagen. Das ist auch kein Spoiler. Das heißt, irgendwie am Anfang machst du ja relativ Detektivarbeit. So, das steht ja, überall.
Es wird mehr die Kampfszenen. Das stimmt. Das habe ich auch schon. Aber es ist immer noch weniger als im ersten Teil. Im ersten Teil war es ja eigentlich nur durch Kampfszene zu Kampfszene zu Kampfszene und zwischendrin mal irgendwie was.
Ja, war sehr viel Ballerei leider.
Ja, und hier auch gerade diese Detektivarbeit mit diesem Mindplace und sowas. Und das ist einfach, es ist unglaublich schön gemacht. Und es hat wieder dieses Remedy-typische, weißt du, dass du überall irgendwelche Videobänder findest und dann Serien gucken kannst. Hier sind jetzt Werbespots zum Beispiel. Und sie haben auch so ein, was ich total krass finde, so einen geilen Kunstgriff gemacht, dass diese fiktive Stadt, in der das spielt, das ist eine finnische Auswanderer-Community. Und das heißt, sie haben halt wirklich, also ihre eigenen Native Speaker quasi, die nicht einfach schlechtes Englisch sprechen, sondern die sprechen halt dieses finnischer Dialekt, die ganze Nummer. Es kommt auf Englisch so unfassbar gut, das macht einfach wahnsinnig viel Spaß.
Ah, genau, das erwähnt
sich immer noch
der deutschen Synchro, weil das habe ich gehört.
Was bei mir immer noch nicht reingeht, ist jetzt, warum der Philipp am Anfang dauernd so ein Disclaimer drin hatte, noch mein.
Ich wollte einfach noch ein bisschen die Spannung anheizen. Nein, also es ist definitiv, ich habe tatsächlich ja zeitgleich Spider-Man auch noch gekauft. Da habe ich bisher nur bei seinem Sidequest zugucken dürfen, wie es gespielt wurde. Und es ist natürlich schwer zu vergleichen hier Spider-Man New York bei Tag und so, ne?
Ja, Open World Game mit Schlauch Game ist immer schwierig.
Aber wie stressig ist denn das Alan Wake? Also könnte ich das auch spielen oder ist das mega kompliziert?
Also nein, es ist total primitives Gameplay. Das Gameplay ist echt nicht kompliziert. Also es ist sehr viel mehr Walking Simulator, als ich normalerweise spiele, sage ich ganz ehrlich. Aber es ist dabei gut genug und die Locations, die sie haben, die sind so wunderbar abgefuckt, abgedreht.
Ja, das ist auch so, so depressiv wie Last of Us, so ein bisschen dunkel ist es schon.
Nicht, ja, okay, natürlich, es ist düster. Ja. Du stellst dir wie eine, also die Welt, die eine Welt, die du, in der du spielst, ist ungefähr so wie wirklich Twin Peaks Stimmung. Twin Peaks mit viel Wald und düster, und es wird dann düster und dann kommen die Gegner von überall, und das andere ist halt die surreale Version von New York. Und ist auch kein Spoiler, es ist die surreale Version von New York, in der du da noch unterwegs bist und mit Licht spielen musst und solche Geschichten machen, und das Licht verändert Dinge, und also sie haben sehr vieles wirklich wunderbar, perfekt umgesetzt, was es
mich freut es gerade so sehr, den Philipp mal einfach wieder zu hören, dass er ein Spiel hat, das ihm gefällt.
Ja. Also ich bin mir fast sicher, nach der Viertelstunde Zuschauen, die ich dürfte, dass mir Spider-Man auch taugen wird.
Aber ist ja ganz was anderes, ne?
Aber es ist, also was Alan Wake schafft, ist eine Stimmung zu erzeugen und die Stimmung beim Spieler zu erzeugen. Und es ist, auf der einen Seite ist es ein bisschen Walking Sim, ja? Und einfach durch die wahnsinnig aktive Erzählstimme, die du immer hast, also diese ganzen Narrator und was weiß ich was und diese ganzen Manuscript Pages, die dir auch diesmal tatsächlich von Alan Wake vorgelesen werden.
Cool, da gibt es ja Leute, die skippen sowas dann, aber.
Oh, das würde ich, kannst du nicht skippen, das ist so gänsehautmäßig, weil es eben so dieser, in dem Fall kannst du es wirklich nicht skippen, weil die Dinger ja Hints enthalten, was du tun musst und
wo es weitergeht. Du kannst es auch nicht selbst lesen, sondern du hörst der Stimme dann zu.
Du solltest dem ganzen Ding zuhören, weil es erzeugt Stimmung. Es ist so dieser typische Sam Lake Schreibstil, so auf Englisch so ein bisschen abgehackt, ja. So kurze Sätze und. Aber es erzeugt eine irrsinnige Stimmung. Also das habe ich tatsächlich selten so stark gehabt, dass ich sage, okay, die Stimmung ist wirklich, die haut dich um.
Weißt du, was wichtig ist für unseren Tax? Ja. Weil der Tax, der ist jetzt schon, glaube ich, echt angefixt. Aber
ja, ich bin jetzt echt neugierig.
Bis jetzt, wie weit hast du denn gespielt? Was würdest du sagen,
prozentmäßig? Ich bin jetzt, meine Zeitanzeige sagt, ich habe jetzt 8,5 Stunden ungefähr gespielt.
Ui, da bist du wahrscheinlich
schon. Ah ja, da kann man sich gut beschäftigen damit, ja.
Aber der Punkt ist ein anderer.
Also Hälfte
der Punkt ist ein anderer.
Nee, nicht mal. Also es sind angeblich 19 Missionen, also 19 Kapitel. Chapter. Aha. Ich bin jetzt bei Chapter 5 oder 6.
Okay. Ach, wie krass, okay.
Ich hab mir tatsächlich sehr viel Zeit genommen, und das ist eben das, was ich meinte, was ich selten tue, ist dieses Exploren. Ja?
Voll cool.
Weil einfach geile Sachen passieren und so geile Ideen, wo du denkst, wie kommt man auf so eine abgefahrene Kacke?
Philipp, sag mal ganz wichtig, wie essentiell ist es, dass man Teil 1 gespielt hat? Bisher. Mhm. Bisher.
Ich gebe dem ein Unentschieden, weil.
Okay.
Also ich glaube, das Spiel ist genial, ob du Teil 1 gespielt hast oder nicht. Ich habe Teil 1 ja auch nie zu Ende gespielt, weil ich immer an der gleichen Stelle nicht mehr weiterkam.
Ach, du hast Teil 1 gar nicht zu Ende.
Ach, krass. Ah, nicht komplett. Ich habe. Ich glaube, du genießt Teil 2 deutlich mehr. Also, Alan Wake 1 war tatsächlich für mich eines der schwächeren Remedy-Games, obwohl ich es sehr gerne mochte, weil die Steuerung und das Gameplay einfach scheiße waren.
Du hast aber das Remaster nicht gespielt, sondern das
Original. Ich habe das Remaster mal angefangen, aber dann kam 2 und ich wollte 2 spielen.
Das heißt aber, der Tax ist ja jetzt so heiß drauf und der hat ja das 1er nicht gespielt. Ich habe das 1er ja auch nicht gespielt. Ich bin ja so. Nicht gespielt haben. Ja, aber meine. Ja, aber bei mir wird es nicht funktionieren.
Nein, du wirst es aber mehr genießen, wenn du das 1er gespielt
hast. Muss ich, ja.
Also sagen wir mal so, was ich zumindest gehört habe, ist es dringend empfohlen, dass man sich ein Recap vom 1er anschaut.
Ja, das ist das
Minimum. Damit man die Charaktere und die Handlung versteht. Okay. Dass man das 1er gespielt haben muss vom Gameplay her für das 2er, das hoffe ich mal nicht. Also bin ich ja der Einzige, der das durchgespielt hat hier.
Aber es wäre schade, wenn man das 1er gar nicht
spielt. Und ich habe ja auf der 360 sogar gespielt und
ich habe
da auch nicht gejammert von wegen Grafik und so. Und wie dann die Remaster kam, habe ich es ja nochmal angefangen zu spielen und sogar relativ weit.
Ich werde auch das Remaster nochmal durchspielen. Also ich war tatsächlich auch relativ weit im Game. Mir ging dann, wie der Christian sagt, mir ging das Gameplay auf den Sack. Ich hatte eine Stelle, da war es so frustrierend. Aber es macht durchaus Sinn, sich wenigstens den Recap anzugucken, dass man weiß, wer ist eigentlich dieser Alan Wake, wie ist seine Story bisher verlaufen.
Weil die ist ja auch
Dann ist es bei mir essentiell, dann muss ich es einzeln spielen. Ich würde aber jetzt sagen, Tax, ich glaube, du könntest dich auch mit einem
YouTube-Recap ins Dreier werfen. Ich habe den Eindruck, voll. Also ich habe jetzt voll Bock drauf.
Ich empfehlen, der sollte es einzeln nicht spielen. Ja.
Genau, also Remedy, glaube ich, hat abgeliefert.
Der Tax käme, so beim Einser nicht weit, einfach weil das Gameplay, finde ich, auch im Remaster noch zu clunky ist. Ja. Mhm. Das ist einfach kein, also das Gameplay ist einfach nicht gut. Das Gameplay ist jetzt im Zweier wesentlich stärker. Ich spiele es aber inzwischen auch auf Story-Schwierigkeitsmodus. Weil, ganz ehrlich, es kommt bei dem Spiel nicht auf die Kampfszenen an. Also wenn mir jemand sagt, er spielt das Spiel nur wegen den Kampfszenen, halte ich ihn immer noch für bekloppt.
Das ist Storytelling, Atmo, das ist so...
Allein das Storytelling, also für mich, das konnte Remedy für mich ja schon immer, ja. Bei Control gar nicht so stark, aber die zumindest vorher, für mich setzt das für Storytelling totale Maßstäbe, weil sie auch wieder so dank der besseren Computergrafik inzwischen auch weniger auffallende Übergänge zwischen Live-Action und normalem Gameplay haben, Ingame-Grafik, Gameplay, dann wieder ein bisschen Live-Action drin. Und das kommt alles so gut und so diese coolen Wiederauftritte, ja. Eigentlich musst du alle Remedy Games gespielt haben und du wirst.
Der Philipp ist so in der Lore drin, das finde ich voll geil.
Ja, nein, es ist einfach geil. Egal, wo du hingehst, sie legen sich jetzt ja auch voll in dieses Ding rein, dass es ein Shared Universe ist.
Ja, genau. Ja.
Und das machen sie aber auch mit, also ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass zum Beispiel der abgefuckte Hausmeister aus Control, der kommt auch vor.
Yeah, voll gut. Hast mich schon.
Ja. Den habe ich ja auch geliebt bei Control, ganz am Anfang war der da.
Also genau. Ich möchte tatsächlich, dass jeder, der sich einen Gamer nennt und auf Atmosphäre und Storytelling steht, sich dieses Spiel kauft und spielt und genießt.
Ach, Fips. Seitdem es draußen ist, bin ich schon 10-mal über den Kaufen-Button geflogen und dachte, jetzt machst du jetzt noch nicht, weil jetzt hast du noch anderes und jetzt wartest auf Freitag, was der
Philipp ist. So schön.
Jetzt schauen wir mal vielleicht im nächsten Podcast, wie unser Feedback ausfällt, falls wir es schaffen zu starten, oder?
Genau, also der Philipp wird nächstes Mal wieder uns wahrscheinlich schon ein Fazit geben können, dann ist er vielleicht schon 2/3 durch, wenn er so weiterspielt. Und vielleicht hat der Tax es ja dann auch schon gespielt. Ne? Der Tax sucht nämlich ein neues Spiel und ich werde es noch nicht gespielt, aber ich werde jetzt erstmal, ich ziehe das Einser durch und ich habe immer noch, ich hänge einfach in diesem Baldur's Gate 3, da hänge ich leider so fest.
Also für mich hat es tatsächlich ein bisschen dazu geführt, dass ich mir für mich persönlich beschlossen habe, dass ich die ganzen auf aktuellen Konsolen erhältlichen Remedy-Games alle nochmal durchspielen will bis Weihnachten.
Wow. Bis Weihnachten? Was ist denn nach Weihnachten?
Nee, der Fips hat das in der Phase, da hast du doch letztes Jahr, da hast du doch irgendwann ein Last of Us 1 und 2 doch so durchgezogen. Ja. Oder war das früher? Ich dachte auch, das war.
Nee, das war schon müsste ungefähr Jahre, ein bisschen später eher. Ja,
es gibt auch auf PS5 spielbar die PS2 Classic Version von Max Payne 2, die ist so unter aller Sau schlecht.
Oh, da. Ich habe gelesen.
Das habe ich auch schon gehört.
Aber,
ja, die ist,
aber Remedy hat ja jetzt verlautbart. Remedy hat doch verlautbart, dass jetzt für 1 und 2 kommen Remakes, ne?
Ja, die sind ja in der Mache, genau.
Remakes oder Remasters? Das habe ich jetzt
nicht. Remakes habe ich.
Ui, okay, krass. Weiß ich nicht, ob das noch so gut funktioniert. Ich weiß, ich finde den Style, den Matrix-Style ja.
Also tatsächlich, Peter, ich glaube, wenn du Dings gespielt hast, Alan Wake 2, ja, und du gehst ein bisschen in diese New York-Levels. Du läufst da so ein bisschen rum und ich hatte so oft Momente, wo ich mir gedacht habe, wie geil wäre denn das jetzt hier, wenn jetzt hier Max Payne in Bullet Time um die Ecke fliegt.
Ja, okay. Ich habe Max Payne zu viel gespielt. Ich habe damals auch mit Matrix Mod und so weiter, ich habe so viel Max Payne gespielt.
Das habe ich auch. Aber
kann's also, nicht mehr
ich glaube,
sehen.
Ich glaube, es würde immer noch funktionieren. Du müsstest halt, also wenn sie es so wirklich ein Remake machen und nicht nur ein Remaster.
Ja, dann würde ich es vielleicht auch nochmal probieren.
Ein Remaster würde, glaube ich, nicht mehr funktionieren heute. Also
nee, das ist schwierig, weil sie dürften vieles nicht anfassen. Also sie dürften für mich zumindest ihre ikonischen Comic-Book-Style-Zwischensequenzen, die müssten genauso bleiben.
Stimmt.
Ja. Die würden hoffentlich auch. Ja, schauen wir mal, was da kommt. Es soll aber anscheinend der Mache sein. Und Control 2 wird ja immer wieder gerade genannt.
Ja, das sowieso. Das muss auch. Also das muss auch.
Es wird auch das Nächste sein, was kommt von den Großen. Ich denke, die bringen diese Remakes. Ja. Hoffentlich werden es Remakes, richtige Remakes. Ja, habe ich auch. Und Control 2 wird das neue, wird das nächste große dann sein,
hast,
denke
hast ich. Also wirklich, wirklich. Theory, sorry. Hast du eigentlich Quantum Theory gespielt?
Ja. Ich habe es zweimal angespielt.
Ich habe es auch durchgespielt.
Wow, das wollte ich nämlich wissen. Also, weil ich habe es weit gespielt, wie ich finde. Und fand es auch super, aber das war so ein Game Pass-Opfer halt, wo ich dann einfach nicht mehr weitergespielt habe.
Nee, das hieß nicht Quantum Theory, das hieß
Quantum doch Quantum Break. Break. Sorry, genau, Quantum
Theory. Ich habe es zweimal angespielt und mich hat es nicht gecatcht. Ich fand es
Das hatte so das Problem, dass es ein bisschen so ein Zwischending war. Sie haben ein sehr Max Payne-mäßiges Gameplay. Mhm. Also im Nachhinein kann man das sagen, sie haben ein sehr Max Payne-mäßiges Gameplay gehabt und haben das so ein bisschen ungeschickt in eine Welt transportiert, die auch schon zu Control gepasst hätte.
Ja, das ist eigentlich ist es eine Mischung aus Control und Max Payne.
Ich sehe das so als Übergang. Zwischengame.
Voll, weißt du, ist voll so.
Wie, ja. wie so die Übergangsfreundin zwischen zwei Beziehungen. Ja?
Quantum Break übrigens, Chat, genau. Da haben wir euch aufs Glatteis geführt.
Ich weiß nicht mehr, was das Theory war, aber.
Aber wenn man sich da aktuell Screenshots anschaut, schaut es wirklich so aus, als würde da gerade Max Payne durch Control durchlaufen. Das ist.
Ja, es ist
Control so. Und der Typ ist Max Payne.
Aber auch, Semi-Spoiler, auch der Typ kommt nochmal vor.
Ach, wie geil. Okay, jetzt müssen wir auch spoilern mal zu viel.
Hype Train, Fips ist am Start, aber nein, tatsächlich, ich habe zum Glück geschafft, so glaube ich, so gut wie nichts zu spoilen. Und ich glaube, du wirst es saumäßig genießen. Also ich habe es tatsächlich geschafft, mir einmal fast den Knöchel zu brechen, weil ich mir den Controller vor Schreck auf den Knöchel gefeuert habe. es gibt zum Glück nicht inflationär auch so richtig fiese Jumpscares. Besonders fies war einer, den muss ich kurz erzählen, auch ohne genau
bloß zu sagen. Bloß nicht so viel spoilern, gell?
Nein, nicht wo er passiert ist. Aber es gab so einen ganz kurzen Jumpscare und der ging los. Ich habe mich zweiter Abend, als ich das Spiel gespielt habe, ich habe mich hingesetzt, habe meinen Controller genommen, mein Game geladen und bin noch keine zwei Schritte gelaufen und dann kam dieser Jumpscare, weil ich genau da den Trigger ausgelöst habe. Und ich war noch null im Game, war null damit gerechnet. Und da habe ich dann vor Schreck den Controller auf den Boden gefeuert und da war halt mein Fuß im Weg. Aber also wirklich, wirklich super. Also wenn die Jumpscares funktionieren, so wie sie da funktionieren, dann ist das okay, weil es sind auch nicht viele. Also ich hatte zwei richtige.
Also jetzt hast du, also eigentlich müsste jetzt jeder, der hier zuhört, richtig angeheizt sein. Und wenn der Philips so den Schaffner im Hype Train macht, das zieht jetzt einfach mit. Das ist jetzt, ich will es jetzt auch spielen.
Spielt das, Kenner. Und Tax, an dich habe ich sehr viel gedacht, immer wenn ich alleine durch den Wald geschlichen bin und von hinten wieder die Stimme
kam. Hast du an mich gedacht, dass ich das endlich bin?
Nein, dass dir das eigentlich total taugen müsste, wenn dir von hinten wieder irgendeine Stimme, so eine raue Hausmeisterstimme, ein finnisches Kinderlied ins Ohr singt. Das ist einfach total cool.
Das können die auch gut. Aber vielleicht kann ich die Euphorie mal überblenden, weil ich auch eine ähnliche Euphorie habe, aber ich muss es kanalisieren, ja. Hau rein. Und zwar, ihr hattet mir ja mal irgendwie dieses Callisto-Protokoll-Spiel empfohlen und es also mir durch die Timeline durchgerauscht.
Ja, weil es halt auch im PS Plus war und du wieder Geld ausgeben möchtest.
Und ich dachte wieder so,
Haben wir es schon empfohlen. Genau. Wahrscheinlich heißt das gleich, wir haben es alle auch gespielt.
Voll und dann, also es geht hier Sci-Fi, du bist im Raumschiff und dann passiert halt etwas Ungeplantes. Und dann kommen die Monster, so ganz klassische Szenerie. Und ich muss gestehen, das ist, ja, genau, Dead Space habe ich leider nie gespielt. Es ist derzeit das am besten mir bekannt aussehende Sci-Fi-Spiel, was ich jemals gesehen habe, was meinem pseudorealistischen Artstyle sozusagen entspricht. Ja, also das hat sozusagen nicht so eine künstliche Optik, sondern ich dachte mir, genau so ist es in Alien auf der Nostromo, so schaut es aus. Oder
es sieht also schon wirklich geil aus.
Auf ich hab schon lange nichts mehr gesehen, wie weit man diese klassische Unreal Engine, das ist noch nicht Unreal 5, ich habe nochmal nachgelesen, eine Unreal 4, 7, 8 mit eigenem Schattenmodell. und ich habe so eine Optik noch nie auf der PlayStation gesehen, unabhängig jetzt hier von der Matrix-Demo und dergleichen, mit gefühlten 60 Frames pro Sekunde. Also es läuft super smooth Und ich habe erstmal die ganze Welt exploriert und ich stehe ja total auf im Raumschiff rumlaufen, die Bildschirme flackern und Licht geht an, aus. Also da sind, also dieses Artstyle-Team oder Lighting-Team, was sich darum gekümmert hat, um diese ganze Beleuchtung, noch nie auf der PlayStation gesehen. Also ich war wirklich, wirklich baff. Dann das Zweite, was mich da so in den Bann gezogen hat, was für das Spiel schon länger gesprochen hat, dass die Charaktere gut ausschauen. Das war übrigens der Hauptgrund. Ich hatte bei den Alan Wake gesehen, haben gedacht, was ist denn das für eine Low-Poly-Textur, so ein Schmarrn spiele ich nicht. Da habe ich mir noch gar nicht die Alan Wake-Trailer genauer angeschaut. Also das werde ich jetzt mal machen.
Wieder abgekanzelt, wieder typisch abgekanzelt mit einem
total Style over
Substance. Wie kommst du jetzt auf Low-Poly-Modelle? Hast du geraucht beim Gucken?
Oder hast du Alan Wake 1 vielleicht gesehen?
Wahrscheinlich, ja. Nein, der hat einfach so ein kantiges Gesicht.
Auf das ist jeden Fall. Ein Make, der schaut so aus, du Banause.
Ich weiß, ja, genau, da kann ja nichts dafür, für das arme Modell. Auf jeden Fall schleicht man da rum in diesem.
Er hat so ein kantiges Gesicht, sorry, was
ja, ich muss mal Vergleichsbilder posten, genau, das schaut wirklich so aus. Ja. Ich
poste mal gleich eins, reden wir weiter.
Und dann ist man auf irgendeinem Art Mond, Planeten, Raumstation gestrandet. Und muss halt sich in einem Gefängnis den Weg nach außen freikämpfen, weil in dem Gefängnis, da passiert etwas, da spielt etwas verrückt. Ja. Und dann ist man auch schon mittendrin gegen Monster, Zombies und dergleichen zu kämpfen. Und ich unterstreiche es nochmal, also wenn ihr das Spiel in irgendeinem Abo habt oder dergleichen, so eine Sci-Fi-Grafik, ja, also es ist jetzt nicht Walking-Simulator mit Regenbogen und Flüssen und ganz schöner Natur, aber so eine Raumschiffstation, Sci-Fi-Optik habe ich noch nirgendwo gesehen, ja, und man kann es jetzt, ich weiß nicht, ist es vielleicht bei Starfield oder so, es wirkt extrem realistisch, including, man ist später mal in einer Kläranlage und da schaut die Scheiße halt richtig scheiße aus. Also es
die riecht mal richtig, oder wie?
Ja, es ist wirklich Wahnsinn. Also wirklich geflasht und auch diese Nahkampfszenen, wie smooth man dann kämpft und zuschlagen muss. Ja, und dann war ich dann gespannt, fixiert mit diesem Spiel und lerne die Moves und denke mir, drei Knöpfe links, Knopf unten, rechts oben Deckung, ausweichen, parieren, okay, nächster Doppelklick oben nach unten, ausweichen.
Ganz kurz, okay. Waren das so Quicktime-Events oder war das eine Steuerung, die du halt lernen musstest? Oder wurden die Buttons immer eingeblendet?
Nee, die am Anfang werden sie einmal eingeblendet.
Okay, also dann, du musstest die Steuerung. Es waren keine Quicktime-Events, sondern es war dann wirklich Spielmechanik.
Genau.
Blocken, parieren.
Und weil mich die Grafik triggert, weil ich ja wissen will, wie schaut es denn auf dieser Station aus, wie geht's denn da weiter, will ich immer weiterspielen. Und schaffe es natürlich nicht, schon im Tutorial sozusagen die ersten Gegner auszuschalten. Und schlau wie ich bin, speichere ich einfach und will an meinem Savepoint neu starten, weil ich ja gerade die Waffe bekommen habe. Ich habe das Magazin voll. Aber was macht dieses Scheißdreckspiel? Oder wie kann man solche Spiele designen? Vielleicht triggert es jetzt den Christian. Der speichert einfach an dem Savepoint, wo das Level startet, aber nicht mit der Ausstattung kurz bevor das Monster
ist. Er hat also sozusagen an einem sogenannten Checkpoint dich zurückgesetzt.
Ja, aber ich muss 10 Minuten spielen sozusagen. Also das ist nicht so, dass...
Also das hat kein Save zwischendrin, sondern es hat kein Quick-Save, sondern wirklich nur
Vorsicht Checkpoint. Vorsicht übrigens, Tax, das hat Alan Wake auch nicht.
Ja, aber das ist ja ein einfaches Spiel, oder?
Ja, die Checkpoints in Control waren verhasst teilweise.
Es gibt bestimmte Safe-Rooms, in denen kannst du quicksafen oder sonst safen, aber es speichert nicht. Also du kannst es natürlich umgehen, weil deine Konsole ja den Spiel sofort da weiter, wo du aufgehört hast, Funktion hat. Aber wenn du zwischendrin ausschaltest, dann fängst du am letzten Checkpoint an, entweder am Levelanfang oder da, wo du im Level gesaved hast.
Ja. Okay, aber ganz kurz, Tax, ich muss dich verteidigen. Ich muss dich jetzt hier echt verteidigen. Ich habe jetzt kurz mal danach gesucht und es gibt dann wirklich gleich ein Thread dazu, wo jemand fragt, ob diese Manual Save in Callisto denn überhaupt funktioniert. Und dann schreibt einer, nope, it's one of the dumbest checkpoint systems I've ever seen in a while. Ja. Ja. Anscheinend speicherst du, aber, oder du hast das Gefühl, dass du speicherst, aber du
genau, landest
das
beim Checkpoint. Genau. Weil ich so,
warum ist es dann nicht rein autosave? Weil es ist doch dann nur autosave.
Ja, aber das Einzige, was es wohl macht, wenn du manuell speicherst, es speichert beim nächsten Checkpoint, der so dir streckenmäßig am nächsten ist.
Ja.
Oh, da ist landest du dann wieder. Ja. Aber es speichert nicht den aktuellen Zustand. Und
also du musst schon mal da gewesen sein und dann
speichert es so
über
dem.
Ja, schaut so aus.
Aber das ist doch der letzte Checkpoint, bei dem ich halt war, oder?
Ja, aber nicht mit deiner Waffenkonfiguration und da hatte ich alle Waffen geupgradet und habe ich alles verloren.
Das würde mich interessieren, hat das Backtracking oder geht es da immer, also kommst du auch wieder an Orte zurück, wo du schon warst und so, oder geht es immer weiter?
Ja, und dann ist es das nächste Thema.
Okay,
dann habe ich alle Monster besiegt und dann kommt nur so ein Kommentar, return back to the hangar, return back to the spaceship. Und ich bin durch ein verficktes Labyrinth, durch die Raumstation, durch die scheiße Maschine gelaufen, durch alles. Von jeder Seite kommen wieder Monster. Es gibt keine Karte, kein links, rechts, geradeaus. Also wahrscheinlich stehen Leute auf solche sadistischen,
masochistischen
Spiele.
Es könnte auch Spielmechanik sein.
Ich drehe durch und also ich glaube, ich habe es zu gefühlten 75-80% geschafft. Und da habe ich mir gedacht, nee, das tue ich mir jetzt mit meiner Freizeit nicht an. Das ist so eine geile Option. Ich habe es gelöscht, um mich selber zu schützen. Ich habe es dann löschen müssen.
Ne? Spiel doch bitte einfach mal Dead Space, das Remake. Das hat eine Karte, da kann man drüber streiten. Es hat zwar auch Backtracking, aber es hat eine Karte. Es hat Save Points, also du kannst nicht manuell saven, sondern gibt's halt so Stationen, da kannst du speichern. Aber wenn du halt irgendwo weitergehst und irgendwo stirbst, dann startest du nicht unbedingt beim letzten Save Point, sondern vielleicht auch mal bei dem Checkpoint weiter vorne. Der ist nie weit entfernt von dort, wo du gestorben bist. Und er hat auch so eine Wayfinder-Funktion, dass du halt auf den Knopf drückst, dann zeigt er dir beim Pfeil an, wo du hingehen musst. Also wo du zum Beispiel, wo dein Mission-Ziel ist oder wo dein nächster Kiosk ist oder dein nächster Workbench
zum Aufleveln.
Und es schaut halt einfach besser aus und es ist gepolischter und es ist auch auf easy nicht schwer.
Ja, also das werde ich auch machen. Ich hatte natürlich schon die YouTube-Videos auch nochmal angeschaut hier von Dead Space und dachte, okay, Dead Space, Achtung, haltet euch fest, schaut optisch dagegen wie Kindergarten aus. Also, tust dir mal an. Ich war wirklich, wirklich, wirklich beeindruckt, was man aus irgendeinem Ray-Shading, Ray-Tracing werden sie für die Schatten haben. Also diese Lichtstimmung, ich will es gar nicht Effekt sagen, das hat mich voll reingezogen. Ja. Und
das spielst du bei Dead Space, das hat auch solches
Ziel. Ja. Jetzt habe ich ja schon zwei Spiele gewonnen. Also einmal ist Alan Wake. Und mich würde echt interessieren, von guten Spielern wie den Christian, oder Christian sagt, ja klar, das ist doch wie Dark Souls, das habe ich wie Butter durchgespielt. Und ich habe den Controller geschwitzt, ich hätte den auseinanderbrechen können, ja. Und
wenn der Tax mal so emotional wird bei sowas, dann
ist es. Ja, und ich finde es so schade, weil das Spiel ist so schwer, das gibt kein Rewarding. Also ich habe da gar keine Befriedigung, außer dass ich die geile Grafik sehe und denke mir, oh Mann, wie geil wäre das, wenn ich das Spiel jetzt ohne Monster spielen könnte oder nur eine Shotgun, die funktioniert, irgendwas. Es ist nur so. Es ist schade um dieses schöne Spiel, ja. Sonst würde ich sagen, ich könnte das Spiel jederzeit zum Runterkommen ja immer mal wieder losspielen und da in der Gegend rumlaufen, ja. Also die Szene, wo man aus diesem Gefängnis ausbricht, ich denke, ich bin in so einem Sci-Fi-Spielfilm, ja. Und es hat nicht diese, ich hoffe, ihr kriegt das jetzt in den richtigen Hals, nicht diese bunte Cyberpunk-Optik. Also Cyberpunk schaut auch gut aus, aber nicht voll realistisch. Ich kann es ganz schwer.
Es ist, es ist halt realistisches, Cyberpunk, Setting.
Ja, und also unbedingt ausprobieren. Und vielleicht bin ich echt zu blöd. Ich habe auch echt alle Hilfen dann eingeschaltet. Frustriert.
Es gibt eine schöne Story zu, weil wir haben ja parallel dazu Koop gezockt zu dritt. Und der Tax hat sich zugeschaltet im Party-Chat und hat nebenher Callisto-Protokoll gezockt. Und wir haben immer zugehört. Und du warst wirklich schier am Verzweifeln, ne? Ich lösche
das. Hat er geweint?
Ich lösche das Spiel jetzt. Ich mag nicht mehr.
Ja,
ich bin jetzt halt noch einmal
aggressiv geworden. Ja?
Ich habe versucht, sogar durch den Chat irgendwie zu verstehen, was da das Problem ist. Ich habe dann erst von dir sozusagen gelernt, dass das ja ein Nahkampf-Game ist komplett. Also du hast ja gar keine Schusswaffen, oder?
Ja, die gibt es auch, aber 3 Schuss in so einen Bären rein und dann plopp, plopp, also das hilft nichts.
Und treffen muss man dann halt auch noch, ne?
Ja, und natürlich auch, dann habe ich mir auf YouTube irgendwelche Sachen angeschaut, die sind da fett ausgerüstet mit der Minigun, Raketenwerfer.
Kann es sein, dass du irgendwelche Sachen übersehen hast?
Nein, ich habe wirklich versucht, alles zu looten, was ich looten kann.
Aber wo haben die das dann her?
Und da sind so gute Sachen drin, da kann ich mir die Waffe mit dem 3D-Drucker bauen und dieses ganze Interface, wie ich mich hochskille, ist halt wirklich total geil gemacht. Ja.
Man baut ja einen Flammenwerfer. Also das heißt, das hat dich, glaube ich, am meisten geärgert, oder? Dass dir das Spiel so gut gefällt, aber das Gameplay dich einfach aussperrt, ja, dass du das jetzt
genau
genießt.
Und dann hat man etwas achieved, so du denkst, du hast es jetzt geschafft und jetzt gehen sie einfach die 100 Levels zurück. Ich so, ja, was heißt wo zurück? Links, rechts, puff, leider gestorben, nächster Savepunkt. Sie haben keine Waffen mehr. Ich so, was wollt ihr denn jetzt, ja?
Christian, ich will, dass du das auch unbedingt mal
testest.
Jetzt habe ich auch fast Bock drauf.
Es muss eine Gewerkschaft der Spieler geben, die sagt, so ein Spiel könnt ihr nicht in den Markt bringen, oder?
Also, ja, aber so war das doch auch. Also das wurde ja auch abgestraft. Es wurde wirklich abgestraft, genau. Ich glaube, für viele der Punkte, die du gesagt hast. Es ist halt janky, aber es hat halt trotzdem noch so ein paar seiner Fans gehabt. Es ist nicht ganz Totalausfall. Ja. Es ist wohl irgendwie nicht so Skull Island, sondern es ist halt mal so ein Dead Space auf Wish bestellt.
Ja, es ist halt so eine richtige 6 von 10, wenn ich jetzt gerade die Reviews schaue, es ist so das, der Konsens aktuell. Ja,
mir tun die Entwickler leid, weil ich würde sagen, die Hälfte vom Team übernehme ich, den Grafiker, die Engine, die nehmen wir alle, aber dieser Vollhonk, der die QA oder fürs Game Design zuständig ist, bitte, du kannst das nächste, ich weiß nicht, Dark Souls bauen oder irgendwas super Schwieriges, ja, was nicht spielbar ist, ich weiß es nicht. Ja.
Dark Souls ist halt aber rewarding, das ist halt der Unterschied, das ist halt
ja, genau.
Schwer, aber nicht nur scheiße.
Rage. Aber Rage, bitte gib mir eine Antwort, ob ich einfach wirklich zu blöd zum Spielen bin und du sagst, ja, jeder, wenn man die Mechanik durch hat.
Ich habe es installiert, ich habe es auch schon mal angestartet, aber aufgrund von diverser anderer Engpässe, aber jetzt, es kommt mir demnächst schon nochmal unter.
Ja. Und Peter, du musst es auch auf deinem OLED testen. Also bitte, das ist.
Ja, ich glaube, mir ist es zu gruselig.
Na, den Anfang da, wo du strandest und wo sie dich retten, auch Außenszene.
Ja, aber wenn ich sowas schon spiele, dann
würde ich halt draußen,
lieber,
also.
Ich würde halt lieber das Dead Space Remake spielen, weil ich zumindest weiß, dass das ein gutes Spiel ist. Dann nehme ich ein paar Abstriche in Kauf in der Optik, auch wenn ich gar nicht glaube, dass das Dead Space Remake
natürlich,
aussieht. Aber da weiß ich, dass es ein gutes Spiel ist. Weil das triggert mich dann schon auch, wenn das einfach spürbar schlecht designt ist.
Also mein Vorschlag wäre, wir nehmen das Spiel, die Engine, machen daraus einfach ein Alien-Spiel. So stelle ich mir das vor. Ja, also.
Okay, es war jetzt, also das waren mal ganz, ganz verkehrte Rollen. Ne? Der Philipp war heute so richtig gut drauf, hat ein Spiel.
Ich habe jetzt ganz vorne. Ich habe trotzdem Angst, ob ich den Tax wirklich Alan Wake 2 spielen lassen kann, weil beim ersten Endgegner muss man auch kämpfen.
Das ist nicht so schlimm. Das
ist es so Quicktime oder richtig Buttons lernen?
Was ist Quicktime? Nein. Nein, das ist tatsächlich, da habe ich tatsächlich aber auch auf den Story-Mode runtergeschalten in der Schwierigkeit, weil mich der voll genervt hat.
Ja, aber das ist auch, wie gesagt, wenn es wieder so ist mit Anleuchten und Schießen, dann ist
ja, es eben. Nee, ich finde, also ganz ehrlich, es ist natürlich, Anleuchten und Schießen gibt es immer noch. Gibt ein paar neue Waffen und so Sachen wie hier die Signalpistole sind wesentlich geiler. Da musste ich echt lachen, wo ich die das erste Mal abgefeuert habe. So schön übertrieben.
Also, hier aus dem Chat kommt schon wieder die Frage, ob man God-Mode aktivieren kann, weil es gibt ja auch Leute, die bei Control sich den Modus eingestellt haben, wo man einfach nichts mehr können muss.
Nein, gibt's nicht.
Und bei Control finde ich, ist schon auch ein bisschen ein Skill-Game. Ich finde, da fände ich schade,
Control wenn man sich komplett leicht macht. Control hatte so seine, also Control hatte ja, tatsächlich, finde ich, Stärken im Gameplay tatsächlich.
Okay, also, aber ich wollte jetzt eigentlich, jetzt haben wir so ein Flashback hier. Ich wollte eigentlich nur sagen, und der Tax ist heute derjenige, der mega grumpy ist auf sein Game.
Super, weil es so schön gewesen wäre, ja.
Jetzt sucht er was Neues.
Oh Mann. Leute, wir sind
nicht. Ich muss noch ganz kurz was loswerden zum Thema, weil wir gerade über gute Spiele oder ich gerade über ein gutes Spiel gesprochen habe.
Oh ja.
So, für 5 Minuten noch ein kleines Meta-Thema, wenn ihr Lust habt.
Na klar.
Ja, klar. Dann habe ich aber noch eins und dann müssen wir, glaube ich, langsam.
Ich bin gestern über einen Artikel gestolpert oder vorgestern.
weiß ich nicht mehr, der mich dann doch erfreut hat. Und zwar hat 2023 bisher einen neuen Rekord aufgestellt. Und zwar ist dieses das erste Jahr, bei dem es tatsächlich bisher 25 Spiele mit einem Rating höher als 90 von 100 bei Metacritic gibt.
Es ist so, 2023 ist so abartig.
Der bisherige Rekord waren irgendwie 23, und ich poste das mal ganz kurz hier rein.
Das ist spannend. Ich hatte nämlich heute zufälligerweise woanders gehen, die bisher besten Spiele 2023. Ich dachte mir nur, was waren denn das für Brecher? Krass.
Naja, da sind krasse Sachen dabei. Es sind auch ein paar Remakes dabei, tatsächlich. Aber zum Beispiel die The Witcher 3 Complete Edition. Ja, ob man das jetzt als Game von 2023 zählt, aber gut. Aber es sind halt wirklich Brecher dabei, ne?
Ja, und mich killt halt, das ist Zelda und das Baldur's Gate 3. Ich habe halt von den Brechern genau zwei Spiele dann gespielt, weil die beide so
auch riesig sind. Auch dieses Cocoon, das hier von diesem
Jeppe Carlson ist. Da sage ich heute noch was zu dem. Zudem sage ich noch was bei meinem Hardware-Thema, das gleich noch kommt.
Sehr schön. Ist auch sehr hoch geratet. Also Slay the Princess, auch Indie-Games dabei, also wirklich viel. Und also kannst über Metacritic jetzt sehr viel böse Sachen sagen, ne?
Naja, bei Indikator ist es schon, ne?
Über 90% bei Metacritic zu kommen, ist schon eine Leistung. Ja, und es gibt auch wenn du guckst, es sind total viele Follow-ups bei 89 oder sowas. Alan Wake 2 ist zum Beispiel bei 89, sehe ich gerade. Wahnsinn. Also das ist ein bombastisches Jahr für Gaming.
Ein bombastisches Jahr
für Gaming. Ein bombastisches Jahr für Gaming ist dies auf allen Levels. auf vielerlei Ebene. Fand ich interessant.
Kannst du gar nicht mehr alles zocken.
Das Krasse ist, weil du es gerade sagst, und du hast halt wirklich, also 90er, aber wir haben ja jetzt auch so 96er, weil ich weiß, dass, glaube ich, Zelda und Baldur's Gate haben beide ein 96er Rating.
Ja, genau.
Ja. Das ist super krass. Super,
das ist schon viel. Ja.
Resident Evil 4 Remake, das Remake hier, genau. Da habe ich mir jetzt endlich den DLC Separate Ways gekauft.
Jetzt
bei mir eigentlich dann dran.
Hast du den jetzt schon, du wolltest glaube ich noch anspielen oder hast du noch nicht?
Ich habe es nicht geschafft, nein.
Okay. Ja, nächstes Mal dann. Weil ich habe noch ein Thema, Leute. Ich habe noch ein Thema. Da brauche ich auch unbedingt deinen Support, Christian. Ja. Da bist du nämlich auch ein perfekter Ansprechpartner. Weil Stefan, warum komme ich hier drauf? Stefan, Christian, du hast ja ein Steam Deck, ne?
Ja.
Und du hast eine Switch. Und du hast ein Mobile Phone und du hast ein Tablet. Hast du sonst, du hast noch ein paar andere Mobile Devices, auf denen du zocken kannst, sozusagen?
Ja, genau, auf dem iPad und Handy könnte ich, da spiele ich wenig, ja.
Ja. Genau. Also nur mal das so vorneweg. Ich bei mir ist es jetzt so, ich habe meine Konsolen, PC, Phone und iPad, obwohl ich auf Phone und iPad wirklich so gut wie gar nicht spiele. Außer vielleicht mal, wenn ein Game rauskommt, das auf dem Phone wirklich irgendwie es ein bisschen süchtig macht, wie zum Beispiel Solitär, habe ich ja vor letzte Folge oder so berichtet. Und sonst halt eine Switch. Ich habe ja bisher kein Steam Deck. Einfach aus dem Grund, weil ich sage, wenn ich jetzt ein Steam Deck habe, dann werde ich da wahrscheinlich alles installieren, konfigurieren, aber am Ende werde ich wahrscheinlich relativ wenig damit spielen. Ist mein Eindruck, weil ich wahrscheinlich aktuell die Sachen, die ich dann wirklich nur über Steam und so zocken kann, halt auf dem PC spielen. Oder spielen würde, wenn ich was anderes spielen würde als Baldur's Gate 3. Deswegen habe ich das auch noch nicht. Ich habe immer mal ein bisschen mit geliebäugelt und jetzt kommt ja noch was anderes. Jetzt kommt ja hier im November, der eine oder andere hat sogar vorbestellt, kommt ja diese PlayStation Portal raus, da dieses Streaming-Device von Sony, First Party, wo ich dann von meiner PlayStation auf ein mobiles Endgerät, das richtig vollwertige Controller hat und ein 8-Zoll-Display, streamen kann. Allerdings am Anfang ja nur im lokalen Netzwerk, ne? Das geht nicht über Internet. Ja. Im Zuge dessen habe ich nur mal so ein bisschen drüber nachgedacht, habe ich gemerkt, ich habe eigentlich da keinen Use Case für, weil ich habe im Prinzip einen Gaming-Raum und wenn ich dann was zocke, dann zocke ich es auf dem Big Screen. Ich habe nicht wirklich einen Use Case jetzt für dieses PS5-Streaming. Aber dann habe ich so drüber nachgedacht, was ich dann eigentlich doch relativ wenig mache, ist dann doch immer mal wieder sagen, okay, jetzt mache ich einen PC an, jetzt mache ich das, dann Steam und so weiter und zock da irgendwas und habe mir überlegt, eigentlich wäre ich schon der Typ für so ein Streaming-Device, allerdings halt nicht nur für PS5. Das stört mich halt an diesem PlayStation Portal, dass ich dann halt erstmal nur PS5 zocken kann, bis mal jemand das Ding gehackt hat, weil die Hardware sicher ganz cool ist. Genau, dann habe ich mir gedacht, okay, da gibt es ja verschiedenste Lösungen. Jetzt weiß ich nicht, hat einer von euch Erfahrung gemacht schon mal mit so Controllern, wo man dann ein Smartphone reinklemmt und dann im Smartphone die verschiedenen Streaming-Services nutzt? Habt ihr das mal getestet?
Ich habe darüber nachgedacht, aber es ging nie über den Nachdenkpunkt hinaus.
Ich habe auch schon lange über so einen Backbone, das ist ja, glaube ich, so der bekannteste, ne? Oder da gibt es jetzt schon viele andere, die haben das, glaube ich, als erstes gemacht. Backbone ist so ein Teil, links, rechts, Controller, kann ich auseinanderziehen, kann ich ein Handy reinklemmen und genau. Kann Android damit...
Ich habe das Pillow-Ding mal probiert, das hat so leidlich
funktioniert.
Ein Backbone
von Ray's,
geil, aber das ist mir zu
tun. Okay, du hast aber mal probiert, du hast mal sowas probiert,
genau.
Oder?
Ja. Genau, ich und jetzt, es kommt halt bei mir gerade im Haushalt die Nachfrage auf, weil mein Kleiner, der spielt halt FC Mobile auf dem Handy halt gern.
Ne? Ja.
Und der spielt es halt sowieso auf dem Touch-Display besser als ich mit jeweiligen Controller und deswegen, der hätte aber schon gern.
Genau. Gern. Dann habe ich gedacht, okay, eigentlich würde ich gern doch irgendwie mal einfach öfter mal so Streaming-Zeug machen, so vielleicht auch xCloud, also so alles Game Pass-mäßiges streamen, was man streamen kann, aber halt eben nicht nur PS5 und auch mal vielleicht Steam-Zeug halt streamen, weil es dann vielleicht convenienter ist, wenn man einfach auf der Couch sitzt und sein Phone hat, spannt man da ein und zockt vielleicht was. Kleines Game oder sowas, ne? Was man vielleicht gar nicht auf dem Big Screen unbedingt zocken möchte. Dann habe ich mir, bevor ich mir jetzt so ein Backbone gekauft habe, habe ich mir erst gedacht, ich habe die ganze Zeit schon das Gefühl gehabt, dass mein Phone und ich habe ein iPhone Pro Max, also ich habe eigentlich ein großes Display, habe immer das Gefühl gehabt, dass mir das Display zu klein ist. Und habe mir dann erstmal nur, das ist aber ganz cool, dass es das überhaupt gibt, irgendwie für einen Zehner bei Amazon so ein Teil bestellt, da kann ich meinen DualSense-Controller, also meinen PS5-Controller einhängen und mein Phone oben drauf klippen und habe dann sozusagen meinen PS5-Controller und habe mein Phone fest dran geklippt als Screen. Das ist leidlich cool, weil nämlich so ein Phone relativ schwer ist und das fühlt sich sehr komisch an, wenn das dann so kopflastig da oben dran hängt. Aber was ich halt direkt festgestellt habe, ist, mir ist das Display zu klein. Weil auch beim Streaming, das Phone-Display hat ein Format, das wird gar nicht komplett genutzt. Also da hast du links und rechts schwarze Ränder und dadurch ist das Display einfach mega klein. Und das ist nichts für mich, wo ich sage, da kann ich angenehm zocken. Also da ist mir der Screen zu klein. Deswegen finde ich diese ganze Idee auch mit dem Backbone und so, würde mich mal interessieren, ob das jemand... hier, der auch zuhört vielleicht, ob das irgendjemand echt dauerhaft und regelmäßig nutzt, finde ich ganz, ganz wild. Und Christian, du sagst irgendwie, was, dein Sohnemann spielt FIFA auf dem Phone?
Ja.
Mit den Touch-Controls dann, oder? Direkt.
Genau,
Auf dem Screen. Ich habe dann das Einzige, was ganz gut funktioniert hat, war irgendwie so, war FIFA. Ich habe ein Spiel FIFA gespielt, aber danach hatte ich echt das Problem, dass das irgendwie super anstrengend war.
Es ist alles super anstrengend und es nimmt dir ja auch noch so viel Platz vom Display dann wieder weg, weil du die Finger auf dem Display hast.
Genau, jetzt hatte ich ja den Controller dran, das war schon besser, aber ich habe gemerkt, das ist nicht meins. Ne? Und ich habe aber gleichzeitig gesagt, jetzt will ich da mal irgendwie sowas, aber ein Steam Deck will ich auch nicht, weil ich will eigentlich gar nichts installieren. Ich will eigentlich nur ein Device zum Streamen. Ich habe mir das wirklich mal so gescoped für mich selber. Ich will ein Device, das ich nur zum Game-Streaming benutze, um auch mal ein bisschen was zu dem Thema Game-Streaming sagen zu können, weil wir haben ja schon oft drüber gesprochen, aber so richtig nutzen tut es von uns ja regelmäßig keiner, oder? Oder nutzt ihr Game-Streaming wirklich regelmäßig?
Nein.
Auch Game Pass und so. Genau. Dann habe ich geschaut, dann haben wir ja hier im Chat ist ja auch der Fuel, der hat ja auch so ein ganz tolles Device schon gehabt, diese Odin, glaube ich. Gibt es aber ganz schwer nur noch zu kaufen. War, glaube ich, ein Kickstarter-Projekt. Das ist im Prinzip ja, sagen wir es mal ganz hart gesagt, ein Android-Tablet mit fest integrierten Controllern. Eigentlich ist ein Android komplett drunter. Ist es beim Odin auch so, dass es ein komplettes Android ist? Ich denke schon. Und da hat man halt den Vorteil, man haut die ganzen Streaming-Apps drauf, ganz normal aus dem Android-Store. Man kann auch Android-Games natürlich drauf zocken, man kann auch Emulatoren draufpacken. Man könnte also auch doch was Installiertes spielen, aber man kann halt einfach streamen damit und hat halt anständige Controls. Dann habe ich geschaut, was da gerade irgendwie en vogue ist und ich poste jetzt mal den Link hier in den Chat. Was ich mir jetzt geholt habe, ist, der Name ist echt schwierig. Heißt einfach Absolute, wird aber geschrieben ABXYLUTE. Ja, das Teil. Es gibt sowas übrigens auch von Logitech, allerdings komplett überteuert für über 300 €. Und das Ding ist im Prinzip der Klon davon. Also das Ding ist eigentlich der Klon von diesem Logitech Streaming, ich weiß gar nicht, wie das genau, G-Cloud, glaube ich, heißt es, das eben für Streaming optimiert ist. Das ist die Idee dahinter. Und was ich noch gepostet habe im Chat, ist ein Review eigentlich dazu. Und das Review hat mich dann auch überzeugt, dass das ein Device sein könnte, das mir gefällt. Habe ich dann auch bestellt, kostet halt einfach mal inklusive Versand und allem drum und dran so knapp über 200 Euro. Da bist du halt auch nochmal preislich ein Stückchen weg von dem Steam Deck oder von den ganzen anderen Devices, die in die Richtung gerade rauskommen. Und für meinen Use Case vielleicht genau das Richtige, was halt cool dran ist, ist die Akkulaufzeit. Weil wenn du was streamst, du hast halt 6 bis 7 Stunden Akkulaufzeit, du kannst das Ding also einfach mal auch mal nutzen, schnell wieder in das Hardcase, das dabei ist, reinlegen und dann ist es im Standby und am nächsten Tag hast echt immer noch viel Akku und zockst einfach weiter. Du musst jetzt nicht irgendwie sofort wieder zum Laden oder sonstiges, finde ich ganz praktisch. Und es ist halt leise, leicht, wird nicht heiß, ist echt cool und es hat ein 7-Zoll-Display. Ist das ein
SIM-Karten-Slot oder?
Nee, es hat einen nee, ich nutze es ja nur zu Hause eigentlich. Wenn ich es unterwegs nutzen würde, würde ich es halt über Hotspot, übers Handy einfach nutzen, weil am Ende ist es auch nur ein Android.
Geht es überhaupt, ne? Aber
ja, das geht. Du kommst ganz normal ins Android-System auch rein. Also wenn du, es hat eine eigene Oberfläche, das sieht man auch auf der Webseite und so, die haben eine eigene Oberfläche gebaut, die recht cool ist. Auch Touch-Bedienung funktioniert da ideal mit der Oberfläche ganz schnell, dass du in die Streaming-Apps reinkommst. Und ja, es funktioniert geil. Also ich benutze es, ich habe es jetzt primär für Game Pass genutzt und habe jetzt Cocoon, ich bin gerade Cocoon am Zocken. Das war jetzt der Callback von vorhin. Das neue Spiel von den Limbo und wie hieß das andere?
Inside.
Limbo und Inside machen. Oder zumindest von dem einen Typen, der die beiden Spiele, der Game Designer hauptsächlich war.
Ja, die haben es ja nicht ganz so gut getrennt. Einer, der irgendwie so Sommerville gemacht hat, da war ich ja noch scharf drauf, das hat mir aber nicht getaugt, genau. Ja. Und Cocoon, das ist noch auf meiner Liste, ja.
Ja, auf jeden Fall, so ein Device, das schließt bei mir schon jetzt so ein kleines Gap, wenn ich einfach mal sage, ich will jetzt irgendein Game, das für ein Big Screen irgendwie mir jetzt gerade too much ist, ich will das jetzt einfach mal schnell streamen. Und das Streamen funktioniert ganz geil. Ich habe allerdings beim Game Pass Streaming eine Sache festgestellt, die war krass. Gerade bei dem Cocoon, weil das einen ziemlichen Hype hat, ich wollte halt einfach mal kurz zocken. Also ich bin rein, hab auf Spielen gedrückt und dann kommt ja diese Loading Screen vom Cloud Gaming. Und dann kommt auf einmal. Und dann kommt auf einmal, dass ich in der Warteschlange bin und in circa 15 Minuten anfangen kann zu spielen.
Ja, das ist aber so ein Effekt, den hast du bei, finde ich bei dem ganzen Cloud Gaming immer noch so ein bisschen zu wenig Beachtung, dass egal wie groß du die Server dimensionierst, du wirst immer an den Punkt kommen, wo die einfach voll sind.
An dem Punkt habe ich bisher nicht gedacht, bis ich es jetzt hatte. Ich habe es dann nochmal gestartet, habe mir gedacht, ja, hier kennst du ja IT, du gehst nochmal rein, kriegst vielleicht ein bisschen Platz. Dann stand da, ich bin in der Warteschlange und dann stand sogar unbestimmte Zeit.
Ja, also das ist so ein Ding, da wundert es mich halt immer, weil ihre Cloud, die kann man skalieren, ja natürlich, aber there is no cloud, it's just someone else's computer, ne?
Ja.
Also am Ende wirst du immer an eine Grenze kommen damit und das ist für mich auch noch eine Schwäche von Cloud Gaming, an die wenigsten Leute denken.
Ja. Das ist super interessant, weil das hat mir natürlich dann gesagt, okay, ich hatte jetzt auch nur kurz mal 10 Minuten, ja, dann kann ich halt jetzt auch nicht zocken. Ich wollte halt jetzt kurz mal dieses Spiel spielen. Ist ein super interessanter Faktor, weil das wird bei Cloud Gaming viel zu selten erwähnt, weil natürlich brauchst du da ordentlich Power dahinter. Ja. Und gerade wenn sowas sehr beliebt ist, das nimmt dann halt da auch ordentlich Platz ein.
Ich wollte gerade sagen, deswegen, das ist bis jetzt noch wenig erwähnt, weil Cloud Gaming immer noch ein Randgruppending ist.
Ja.
Ich glaube, gut, bei PlayStation Portal oder sowas wirst du ja das Problem nicht haben, weil du spielst ja nur von deinem eigenen Gerät.
Und da interessanter Faktor, Philipp, das ist mir aufgefallen. Und dann habe ich mich über eine andere Sache fand ich sehr komisch, war mir bisher nicht klar, weil Sony hat ja mit ihrem PS Plus Premium ja auch. Sie hatten ja vorher schon das PS Now. Und mit PS Plus Premium kannst du ja auch Spiele streamen, ne?
Ja.
Aber, und das war mir da noch nicht so klar, dass die Spiele, die sie zum Streamen anbieten, dass du diese nur auf der Konsole streamen kannst.
Streamen kannst. Genau. Also, das ist das nur bei den PS5-Spielen so anscheinend, Peter.
Das ist aber, glaube ich, bei allen ihren Streaming-Games so. Ich kann also
nicht. Ich habe gelesen, das ist nur bei den PS5-Spielen.
Ja, aber dann streame ich über meine PlayStation. Dann streame ich aber.
Das trotzdem, kann sein.
Das ist der Punkt. Ich kann nicht direkt sagen, jetzt mit meinem Device hier, mit meinem Absolute-Device, kann ich jetzt nicht direkt sagen, ich möchte jetzt ein Spiel aus meiner PS Premium Library einfach streamen. Direkt.
Also ich glaube dir ganz ehrlich, dass das einer der Gründe sein könnte.
Ich glaube auch.
Diese Ding, warum Sony tatsächlich ihre Portal nur für die eigene Konsole verwendbar gemacht hat, zumindest erstmal. Weil stell dir mal vor, die verkaufen jetzt 200.000-300.000 von diesen Portal-Devices.
Ja,
die brauchen ja auf einmal ein zigfaches von an der Streaming-Plattform.
Das ist, glaube ich, eher Ökosystem, aber dass sie es auch erstmal so gemacht haben, dass du auch auf der Portal nur von deiner Konsole streamen kannst. Bei der Portal würde man eigentlich erwarten, da das ein First-Party-Device ist, dass ich da auch direkt das Premium-Zeug streamen kann.
Ja, ich glaube nur ganz ehrlich, wie gesagt, an dem Punkt wird das schon deswegen nicht funktionieren, weil sich das niemals rechnet.
Ja.
Wenn die Leute alle anfangen zu streamen, ich meine,
da darfst du ein paar Server hinstellen.
Die Schätzungen waren ja irgendwo, dass sie zwischen 800.000 und 1 Million von den Dingern zum Start verkaufen. Was? Ja, wie sollst du denn damit?
Also sagen wir mal so, sie gehen sozusagen mit der Hardware in den Markt, sie besetzen jetzt auch, aber sie haben es noch relativ eingeschränkt, dass du halt nur von deiner Konsole und auch nur im Heimnetz aktuell streamen kannst.
Ja.
Und haben natürlich die Option auszubauen, aber aktuell ist das krass und das ist wirklich ein Cloud-Streaming-Thema, wo ich lange
gar nicht drüber nachdenke. Aber auch, das war ja das kam auf jetzt, wo sie die PS5-Spiele freigegeben haben, dass diverse Leute festgestellt haben, dass man auch auf der PS4 nicht die PS5-Spiele streamen kann. Und das war dann tatsächlich von Sony aber intentionally so, weil sie gesagt haben, nein, PS5-Spiele gibt es nur auf der PS5.
Ja, gut, dann machen sie dann wieder ihr Plattform-Push.
Das ist insofern, also bei einem Streaming-Dienst finde ich das furchtbar idiotisch. Kann ich nicht anders sagen.
Ja, das ist einfach nur, das ist, glaube ich, nur Geschäftspolitik. Aber das hat das andere Streaming sogar sicher technische Gründe und das auch dann am Ende finanzielle. Ja. Was mir aufgefallen ist, was ich unbedingt noch ausprobieren möchte, ich weiß nicht, ob es von euch ausprobiert hat, da fand ich die Idee geil. Und zwar eigentlich finde ich die Idee von dem GeForce Now am allercoolsten, weil die einfach, habe ich zumindest jetzt so verstanden, die bieten im Prinzip die Infrastruktur, die Serverinfrastruktur und auch natürlich die sehr potenten Grafikkarten dahinter. Aber du kannst dann halt einfach sagen, du kannst deine Steam-Library damit koppeln und kannst halt sagen, ich habe in der Steam-Library dieses Spiel und wenn GeForce Now dieses Spiel zum Streamen anbietet, dann kannst du das direkt streamen. Und dann halt in der vollen Bandbreite, wenn du den höchsten Preis dort zahlst zum Beispiel.
Wobei die schönste Lösung zu so einer App absolut dazu wäre wahrscheinlich so ein Shadow-PC wie in der Ludi da.
Ja, da musst halt wahrscheinlich wieder selber ein bisschen rum administrieren. Bei GeForce Now. Musst
du selber installieren, ja.
Bei GeForce Now muss ich einfach nur mein Steam-Konto koppeln und kann dann ab dem Zeitpunkt direkt alle meine Steam-Spiele, die auch von GeForce Now gestreamt werden, und da habe ich kurz mal ein bisschen durchgesucht, die haben ja richtig viel da drin, auch altes Zeug. Ja,
da kannst du streamen dann.
Kann ich direkt streamen. Und da sind halt auch alle anderen Services. Da ist Game Pass, kannst du, wenn du Game Pass hast, kannst du Game Pass darüber auch streamen, was auch interessant ist. Ob die das nur durchschleifen oder ob die das wirklich, ich glaube, die streamen das direkt. Wenn du sozusagen Game Pass hast und ein Spiel im Game Pass ist, dann kannst du es auch über GeForce Now streamen, wenn die es auch anbieten, so in der Art. Und die kooperieren sehr stark mit Microsoft.
Microsoft ist doch eh super offen geworden, was sowas angeht.
Ja, also die kooperieren sehr stark. Aber das finde ich ist ein sehr spannender Service, weil du halt auch noch, da zahlst du zwar relativ viel, aber du hast halt dann eine fette GeForce 4900 oder sogar so einen Verbund und hast es dedicated irgendwie und streamst dann darüber. Das ist halt schon geil.
Das ist gar nicht schlecht, das ist richtig.
Genau, auf jeden Fall bin ich jetzt auch in dieser Welt hier angekommen mit ein bisschen Streaming und werde mal ein bisschen berichten. Ich finde, das Game Pass Streaming, was ist eigentlich jetzt der offizielle Name? Heißt noch xCloud? Nicht mehr, ne?
Game Pass Cloud. Zwei unterschiedliche Dienste, aber ich glaube, es läuft einfach als Game Pass
Cloud. Genau, Game Pass Cloud. Da ist es echt so, es dauert immer so 3-4 Minuten und dann ist sowohl Optik, aber auch Performance richtig stabil. Zumindest in meinem Netzwerk. Ich glaube, es hängt sehr vom eigenen Netzwerk und Anbindung und so weiter ab. Am Anfang ruckelt es ein bisschen, da ruckelt auch der Sound, dann lässt es einfach kurz liegen und dann kannst du loslegen.
Ja, das brauchte man kurz, um sich einzuspielen. Das hatte ich bei meinem kleinen Test.
Aber funktioniert sehr gut. Ja, gut. Und Steam habe ich noch nicht probiert direkt im Heimnetz. Aber ja, klar, PS Remote im Heimnetz funktioniert natürlich auch sehr gut. Da gibt es auch kein Ding. Und mit einem 7-Zoll-Display ist es auch wirklich möglich, ein futzliges Baldur's Gate 3 zu spielen. Und man kann eigentlich alles sehr gut lesen und kann es zocken. Das funktioniert.
Okay.
Ja.
Das ja, vielleicht ist das ja aber dann die Zukunft dann. Das ist
ein iPhone, oder?
Bitte?
Nee, ist iPhone 15 Pro, was ist das, 6 Zoll?
Nee, 6,2,
6,5, 6,2. Genau, aber wie gesagt, 2, ja. das, was bei dem Absolute ganz geil ist, die haben anscheinend vom Seitenverhältnis soll das ganz gut sein, so habe ich das zumindest verstanden auf der Webseite, wenn sie es auch mit anderen Devices vergleichen, dass die meisten Spiele halt den Platz sehr gut ausnutzen können. Das ist nämlich beim Phone genau das Problem, dass ich ja das Phone noch nicht mal ganz nutze. Da habe ich wirklich links und rechts einen Zentimeter schwarzen Balken.
Das Seitenverhältnis von den Apple-Displays ist
da. Dann vergiss es. Aber die 7 Zoll, wenn die voll ausgenutzt sind, sind geil. Ich glaube aber trotzdem, das Portal mit den 8 Zoll ist dann richtig der Sweet Spot. Also 8 Zoll ist, glaube ich, dann perfekt.
Ich hätte ja tatsächlich furchtbar gern so ein Dock wie wie diese Razer, das der Ludi da hat. Nur dass ich gerne eines hätte, in das mein iPad Mini.
Ich habe sogar danach kurz geschaut, ob es sowas für iPad Mini gibt und habe es auf Anhieb jetzt nicht gefunden. Ich habe aber, glaube ich, nur nach iPad gesucht. Du kannst mal gibt es für Mini sowas nicht? Das wäre ja auch perfekt von der Größe.
Ich habe zumindest noch nichts gesehen. Also es kann sein, dass es da irgendwelche gibt, wo iPad Mini ist ja auch USB-C inzwischen. Also das
aber ist auch nicht gut, aber ist eine gute Idee. Also iPad Mini hätte auch einen Sweet Spot für Screengröße. Ja.
Ja, ich vermute nur, dass ich das einfach so als, das ist ja ein totales Nischengerät, das iPad Mini. Das hat sich ja jetzt nie so super verkauft. Ja. Ich glaube, dass sich das nicht lohnt, dafür sowas rauszubringen. Aber ich muss mal gucken, vielleicht schaue ich mal irgendwann.
Aber so ganz ehrlich, auf den Phones und die Phones werden halt jetzt auch nicht mehr viel größer, weil es dann halt auch irgendwie scheiße ist, wenn ein Phone im Alltag so groß ist. Das ist, glaube ich, nichts, was du auf Dauer gerne zum Zocken nutzt. Das ist mal dein Notfall-Device, aber dass du wirklich sagst, ich setze mich jeden Abend mal hin und zocke da 1-2 Stunden auf meinem Phone ein AAA-Game.
Nee, kann ich mir nicht vorstellen.
Ist zu klein. Es ist einfach dann
noch zu klein. Auf dem Steam Deck ist es ja auch schon so bei mir, dass ich das auch nicht für AAA benutze, weil das spiele ich lieber am Fernseher oder so groß und nicht
auf
dem kleinen Device.
Ja, ich habe jetzt auch.
Ich liebe mein Steam Deck und ich spiele da auch mal auch Sachen, die man auch im Fernseher spielen könnte, sollte oder eventuell, das ist gar kein Thema.
Ja.
Aber am Touch halt echt Sachen, die wofür Touch halt geil ist. Und da ist halt mir das Handy zu klein auch. iPad ist wieder ganz andere Geschichte, aber da halt echt nur Games, Adventures zum Beispiel.
Voll genau, geil. Genau. Ja. Ich habe Dead Space Remake kurz mal per Game Pass auf dem Absolute angezockt. Läuft gut, aber da habe ich dann auch gesagt, das will ich auf dem Big Screen spielen. Einfach wegen Lichteffekten und so weiter. Das will ich auf dem OLED Big Screen spielen. Da will ich jetzt nicht auf dem Mini-Device damit zocken. Aber sowas wie Cocoon ist natürlich perfekt dafür, für die Screengröße. Ja. Gut, liebe Leute, wir haben es doch wieder geschafft, 2 Stunden zu labern. Tut mir leid an den ein oder anderen Hörer, der jammert, dass der Cast zu lang ist, aber so viele Themen waren es dann gar nicht, aber irgendwie hatten wir doch viel Detailtiefe heute.
Dann einfach auf 1,5 Geschwindigkeit gehen.
Genau, eben. Wir sprechen ja eh relativ langsam
auf. Sei mal froh, dass ich nicht spoilern konnte zu Alan Wake 2, sonst wären wir jetzt noch nicht mal bei der Hälfte.
Aber da können wir mal zusammenfassen. Also der Christian war eigentlich von seinem Horror-Oktober, erstmal unser Event. Unser Event war, wir haben uns gesehen, wir hatten Spaß zusammen, aber D-Box und der Film waren jetzt nicht so, dass wir sagen, das war game-changing irgendwie, nee. Horror Oktober, Christian, dein Gefühl war schlechter, als es eigentlich dann doch war?
Ja, genau. Und im Nachhinein bin ich jetzt auch wieder glücklicher, als es davor war.
Du hast es halt auch anders angegangen. Du hast halt wirklich ein bisschen mehr Rewatch und so weiter. Das war ein bisschen anderer Stil vielleicht einfach. Genau, Philipp ist, und jetzt kommt's, der Philipp ist im Hype-Train und der Tax braucht unbedingt ein neues Spiel, nachdem er vom Callisto-Protokoll so gedownt ist. Ja, und ich habe wieder ein bisschen Hardware zum ein bisschen rumspielen und ein bisschen, ich kann über Cloud berichten, weil ich werde das Cloud-Gaming jetzt immer mehr schauen und werde auch schauen, wie sich das ein bisschen entwickelt. Vielleicht auch noch GeForce Now ausprobieren, einfach mal, um zu sehen, wie gut das funktioniert. Auf dem Papier finde ich den Service sehr, sehr clever und will das auf jeden Fall mal testen, vielleicht sogar schon beim nächsten Mal was dazu sagen. Ja, so war das und was gibt es noch zu sagen? Eigentlich nicht mehr so viel. Also von meiner Seite nicht mehr so viel. Habt ihr noch was? Wollt ihr noch was kundtun? Natürlich, abonniert uns überall, gebt uns 5 Sterne, teilt unseren Cast. Wir brauchen mehr Hörer. Bitte, bitte,
ich
bitte.
Ich kann noch einen kleinen Ausblick geben, weil ich meine, jetzt haben wir dieses Jahr mal in den November reingeschoben. Aber
stimmt.
Also es kommt noch eine normale November-Ausgabe, machen wir noch, oder?
Oh ja.
Den großen, geliebten Jahresrückblick.
Ja, eben. Ja. Es kommen noch zwei Folgen. Es kommen noch auf, ja. 2 geplante Folgen dieses Jahr, voll und ganz richtig. Eine normale, wo wir ja auch schon vorher ein bisschen so gesagt haben, was da alles möglicherweise in Reviews und so weiter kommt. Und dann kommt sie schon, unsere große Weihnachtsfolge. Also es wird bei mir wird's ja mega spannend, weil ich filmmäßig muss ich noch ein bisschen was tun, dass ich überhaupt.
Hast du auf den Film geschaut ist?
Außerdem. Fast gar nichts. Und ich habe serienmäßig ja auch, bin ich auch ein unbeschriebenes Blatt. Deswegen, ich habe mich sehr auf Gaming konzentriert. Man muss allerdings mir zugute halten, ich habe mich wirklich an die großen Games dieses Jahr bisher rangewagt. Ja. Und der Tax
ja,
ist
spannend.
Auch im Gamen.
Also, ich hab
so was von.
Gerade der Filmbereich wird mir auch nicht so ganz leicht fallen, ja. Muss ich sagen.
Nee, jo.
Und meine PlayStation hält noch, ja. Also muss man auch sagen.
Deine ist ja okay, aber die von Philipp ist viel krasser, weil die hat er selber repariert und sie hält noch.
Ja. Die krasse PlayStation.
Ja, geil. Dann vielen Dank fürs Hören. Hat Spaß
gemacht. Bis zum nächsten Mal.
Richtig viel Spaß, genau. Bis zum nächsten Mal.
Audi.
Und gute Zeit. Ciao, ciao.